Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 154. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Und heute erledigen wir das, was wir uns vorgenommen haben, in der Tat direkt in dieser Woche. Nämlich wir blicken auf die Ergebnisse der großen Computerbase-Community-Jahresumfrage. Jahreswechsel 2025/2026 zurück. Damit ist alles gesagt. Lass uns direkt anfangen. Auf geht's. So ein kurzes Intro vor dem Intro habe ich noch nie hinbekommen und ich freue mich richtig darüber. Umso länger können wir jetzt über die große Umfrage sprechen, Fabian. Aber vorweg, wie geht's dir? Alles fit?
Ja.
Sehr schön. Ja, großartig.
Gut in den Februar gestartet.
Ja, wir schlittern hier noch ein bisschen in den Februar in Berlin und ich hoffe jetzt ja eigentlich, dass der angesagte Regen am Freitag noch nicht auch den Ostteil des Landes erreicht, weil ich würde gerne am Wochenende nochmal auf die ganz großen Seen hier in der Stadt. Am letzten war ich auf, naja, so mittelgroßen und dann mal am Rande eines sehr großen Gewässers und da hatte ich mir eigentlich vorgenommen.
Schlittschuhfahren warst du?
Schlittschuhfahren, ja. Mit Eishockeyschläger aus meiner Jugend. Also, oder als ich so alt war wie du. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, jetzt guck mal, jetzt verquatsche ich hier die ganze Zeit, die ich vorne mit dem Intro rausgeholt habe. Wir sprechen über die Ergebnisse in der großen Umfrage. Die gibt es seit 2017 immer über den Jahreswechsel. Also dieses Mal zum 10. Mal. Und auch dieses Jahr haben wieder super viele von euch daran teilgenommen. Das ist das Schöne. Ich habe ja auch x-mal per Update nochmal erinnert, sodass der ein oder andere sich dann auch geäußert hat und meinte, ich habe da doch aber schon mitgemacht. Wo ich dann geantwortet habe, ja, aber die Erfahrung zeigt, dass dann doch immer noch eine ganze Menge hinten raus mitmachen. Denn ich würde sagen, man kann die Teilnahme so bis Neujahr über die Feiertage, wo halt viele viel Zeit haben und viele aber auch sehr wenig Zeit, kann man dann durch die Erinnerungen im Januar nochmal verdoppeln. Und ja, so ist es dann dieses Jahr sogar ein bisschen stärker geendet, was die Teilnehmeranzahl anbelangt, als das letzte Jahr. Aber letztendlich kann man sagen, dass für uns so außer Covid, ich glaube 2021, da waren mal viele im Lockdown froh über die Umfrage, hält es sich immer so die Waage. Aber wir haben deswegen wieder eine schöne, valide Basis von ungefähr 7.000x100 Teilnehmern und die meisten haben auch wirklich alles durchgebeantwortet. Und ich gebe
sind
auch
denn schon die
ja ich gebe auch heute
die Tasten, ja, die Tasten, sind die denn schon verlost, verschickt, vergeben, angekommen?
Steffen hat mir eine Liste an User-IDs gegeben, die alle Fragen mindestens mit ich enthalte mich beantwortet haben und ich muss daraus noch ziehen und ich werde das heute im Nachgang der Aufnahme zu diesem Podcast tun.
Ach, ja, okay. Endlich. Das heißt, wir können ja quasi jetzt schon ankündigen, es ist soweit, ja. Die Sieger stehen fest.
Ne? Ja, entweder sind die Teilnehmer jetzt schon im Thread, die Gewinner der 5 Dark Mode Computer Base Tasten schon im Thread benannt oder kurz nachdem ihr diesen Podcast hier gehört haben werdet. So, ich habe die Bühne bereitet, Fabian. Es haben wieder ungefähr 7.300, 400 Nutzer dran teilgenommen. Wir wissen natürlich nicht, ob es seit 10 Jahren immer die gleichen sind und es ist auch nicht davon auszugehen. Und trotzdem, Gesetz der großen Zahlen, gehen wir jetzt davon aus, dass die Entwicklungen, die wir über die Jahre gesehen haben, nicht nur darin begründet sind, dass jedes Jahr eine andere Nutzergruppe teilnimmt. Wir steigen ein mit den ersten Fragen, die sich um den Desktop-PC drehen. Vorrangig und das Notebook. Und da fand ich gleich die Antworten auf die erste Frage relativ interessant. Wobei jetzt sage ich, fand ich interessant. Ich habe mir nämlich nicht alles im Detail im Vorfeld angeguckt, aber da hatte ich schon mal reingelunzt. Und zwar geht es ja immer am Anfang um, welche PC-Systeme hast du im Einsatz, Fabian? Desktop-PC, Notebook, beides oder keins von beiden? Keins von beiden plus 100% von 0,2 auf 0,4%. Ja.
Da haben wir unsere Story.
Der Desktop-PC und das Notebook stirbt. Nein, so ist es wahrscheinlich nicht. Und es sind am Ende nur 27, die da abgestimmt haben. Von 7.700 waren es sogar hier bei der ersten Umfrage noch. Ja, aber es steckt wahrscheinlich schon ein bisschen Wahrheit dahinter, oder? Der eine oder andere hat Tablet, Smartphone.
Ja, also ich denke, gerade wenn man auf die jüngeren Generationen schaut, ist es inzwischen halt so, dass man, also sowieso, dass man auf dem Smartphone, auf dem Tablet aufwächst, oder dass das dann halt wirklich das zentrale Gerät auch ist. Wohingegen ist aus meiner Generation ja zumindest noch kenne, dass man irgendwann an einem Lab-Notebook oder an einem PC angekommen ist und gemerkt hat, das ist mächtiger als das Smartphone. Ich glaube, das fällt heutzutage weg. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt die Zielgruppe ist, die dann hier im Forum auch bei uns auch aktiv ist. Ich denke, wir haben schon die Leute, die mit PC und Notebook oder beidem sozialisiert sind. Ja. Und hinten raus mag es dann wieder eventuell so sein, dass man für die Hände nur noch ein Tablet braucht, aber ich glaube, da sind die meisten Foristen auch noch nicht angekommen.
Ja, und es sprechen ja auch weiterhin, und das habe ich neulich auch wieder, ging ja auch wieder Diskussion durchaus breiter in dem Artikel, den Marek zu GeForce Now App für Linux erstellt hat, wo ja schon der Tenor war, ja, das eröffnet dir unter Linux als Gamer halt eine Option, Anti-Cheat-Spiele oder Titel, die bisher nicht gut gelaufen sind, auf der Linux-Konsole zu spielen. Wo auch die Diskussion wieder aufkam, dass man sich natürlich mit so einem Abo-Modell in dieses hab Eigentum am gar nichts mehr. Ja, klar, das macht halt eine Abhängigkeit und die sieht man ja auch auf den geschlossenen Plattformen, die in der Regel so ein Tablet dann eben darstellt. Oder ein Smartphone, wenn wir darüber sprechen. Keine große Bewegung, würde ich am Ende hier sagen. Ein bisschen größerer Anteil, 50,7% unserer Nutzer haben jetzt Desktop, PC und Notebook und dafür sind diejenigen, die nur ein Desktop oder nur ein Notebook, ihr eigenen, ein bisschen gefallen. Und ihr braucht keine Angst haben, wir gehen hier nicht alle Fragen durch und alle Antworten. Aber gerade am Anfang sind doch ein paar ganz interessante Erkenntnisse dabei. Denn Fabian, wie viel Geld hast du dieses Jahr in Hardware investiert? Da war ich im Vorfeld sehr gespannt. Wir haben ja ein durchaus teures, jetzt werden einige sagen, hahaha, teuer, 2025 war doch das Paradies. Nee, nur wenn man sich jetzt 2026 schon neu kalibriert hat. Ansonsten war 2025 ja auch schon ein relativ teures Jahr, so Richtung Grafiker.
Ja, also wir haben ja teilweise so eine zyklische Entwicklung, wenn wir uns die Historie anschauen. Wir sehen Jahre, in denen starke oder viel neue Hardware auf den Markt gekommen ist, steigen natürlich bei uns in der Community auch die Ausgaben. Und ich hätte jetzt, so naiv wie ich anscheinend bin, im Vorfeld gedacht, okay, dieses Jahr werden viele Leute gespart haben. Es gab sehr teure Hardware, aber die war nicht wirklich besser als das, was wir vorher hatten.
Ja.
Diese Überzeugung war komplett falsch, denn die Ausgaben stiegen. Also die drei unteren Balken, die da stehen für 500 bis 1000, 1000 bis 2000 Euro und mehr, die haben Wachstum erfahren. Die beiden oberen Balken, also für unter 500 Euro, für unter 100 Euro, wo ich mich hinsetzen musste, weil ich 0 Euro für Hardware ausgegeben habe in 2025, die sind geschrumpft.
Ja, und den größten prozentualen Zuwachs hat wirklich die Kategorie über 2000 Euro von 11 auf 16, wobei die war auch vor 2 Jahren schon mal bei 16. Also da kam natürlich die RTX 4090.
Ja, gut. Und vielleicht, wenn der Balken da sogar noch größer gewesen wäre, wäre er jetzt vielleicht kleiner gewesen, wer weiß.
Ja, also auf jeden Fall haben jede Menge von euch, nämlich 16%, letztes Jahr 2000 oder mehr Euro für Hardware ausgegeben. Vielleicht ja auch getrieben dadurch, dass Ende des Jahres viele noch Panikkäufe in SSDs und RAM getätigt haben, die ja durchaus gut beraten gewesen sind, wenn sie es denn nun wirklich gebraucht haben.
Also die 2000 Euro muss man halt auch erstmal knacken. Also ohne eine neue Grafikkarte wird das schon sehr schwierig, die zu knacken. Und dann muss es halt auch entsprechend eine 5090 sein. Mhm. Also selbst wenn ich mir mein System auf ARM 5 umziehe, wenn ich das jetzt nicht gerade erst im Dezember gemacht habe, selbst mit einem 9800X 3D und einem teuren Board und 64 GB RAM lande ich ja nicht bei 2000 Euro.
Also erste Hausaufgabe für unsere Zuhörer, wer auch immer da mitgemacht hat unter euch, kann doch gerne nochmal in der im Thread zur News-Notiz zu diesem Podcast reinschreiben, wie viel er ausgegeben hat und wofür er dieses Geld aufgewendet hat. Was krass war, jetzt haben wir vielleicht eine Entwicklung gehabt, die wir nicht so erwartet haben, weil man hätte sagen können, okay, es werden wirklich wenige was Neues kaufen, weil alle hoffen auf die bessere Zukunft. Das war offensichtlich nicht der Fall, aber einen deutlichen Anstieg gab es bei denjenigen, die gesagt haben, die aktuellen PC-Komponentenpreise werden dem Desktop-PC langfristig schaden. Und da haben erstmals...
Offensichtlich nicht.
Nee, wobei, da haben wir auch schon 4 Jahre Historie. Mhm. Auch während Covid-Mining war diese Aussage mit ja und zwar deutlich schon mal bei 56%. Wir haben aktuell nur 53,3%, die da zustimmen. Allerdings ist Nein mit 10,9% auf einem historischen Tiefststand. Also die.
Aber
ja.
Also ich hatte tatsächlich damals ja und zwar deutlich angekreuzt. Ich bin aber inzwischen gut. Ich bin beim Nein gelandet inzwischen. Und da fühle ich mich jetzt mit dem Blick auf die Umfrage darüber auch bestätigt. Es wird gerne gezahlt.
Ja.
Und diejenigen, die es nicht zahlen wollen, die sitzen aus, was inzwischen super gut funktioniert. Mhm. Oder kaufen die günstigen Produkte, die es ja immer noch gibt, gebraucht. Also ich glaube nicht, dass das dem Desktop-PC schaden wird.
Dann auch eine ganz interessante Entwicklung, aber irgendwie dann auch wieder naheliegend, wenn man davon ausgeht, dass nicht nur Personen, die ganz alleine in einem Haushalt leben, in einem Raum an dieser Umfrage teilnehmen, dann ist die Frage nach, wie viel funktionsfähige Desktop-PCs hast du, wobei eigentlich steht in Klammern nicht Haushalt. Mhm. Aber auch da steigt die Wahrscheinlichkeit natürlich mit Größe der Wohnfläche oder Wohnsituation, die man so hat. Denn da steigt alles über eins seit Jahren an und nur einen fällt auf 50,3% zurück. Also es gibt ganz klar eine Tendenz zum Zweit-, Dritt-, Viert- oder mehr als Viert-PC. Klar, das eine können nostalgische Retro-Gründe sein, das andere der Mini-PC, der nochmal irgendwo steht und eine Aufgabe am Fernseher oder sonst wo fristet oder eben das Arbeitszimmer und weiß der Geier was. Ja, also liebe Branche, liebe Mini-PC-Branche, ihr wisst schon, warum ihr da so viel die Werbetrommel rührt.
Ja, also auch hier nochmal die Verbindung zur Umfrage davor. Wenn sich die Leute immer mehr Desktop-PCs anschaffen, dann schaden die Preise dem Markt offensichtlich nicht.
Ja, wobei es könnten ja auch die allergünstigsten Desktop-PCs sein oder die allergünstigsten Mini-PCs. Und da habe ich die Tage nochmal Erfahrung gesammelt. Was heißt eigene Erfahrung gesammelt? Ich habe mir nämlich nochmal einen von Volker im letzten Jahr von Chewy getesteten Mini-PC angeguckt. Da war ja die Kritik, dass es da zum Testzeitpunkt kein neues BIOS gegeben hat, obwohl das alte oder das installierte extrem alt war und bekannte Sicherheitslücken im AGESA enthielt. Und ich hatte den Rechner nochmal die Tage in der Hand und da gibt es halt auch weiterhin kein BIOS-Update. Da sagt dann der Support auch für Monate, hat man gesagt, ja, braucht es halt doch nicht, es gibt ja keine Probleme mit dem Gerät. Ja, also es steht ja hier nicht direkt, dass alle sich beim Zweit-PC nochmal richtig was gönnen, aber muss man ja auch nicht. Aber Volker hat ja immer ein bisschen davor gewarnt, zu einer Mini-PC-Podcast-Folge, die wir hatten. Ich kann das hier nur nochmal aus eigener Erfahrung unterstreichen. Da muss man. Und vorhin, ich habe es auch gesehen, in dem Maustest, auf den wir heute nicht eingehen, Fabian, du hast ja mal wieder die erste Sony PC-Gaming-Maus. Es gab wohl schon mal für die PlayStation 1 eine Maus, habe ich schon in Kommentaren gesehen. Aber die erste PC-Gaming-Maus von Sony angesehen. Und da war ja auch wieder die Frage, Marke hin oder her. Ja, man zahlt in der Regel deutlich mehr und natürlich auch fürs Marketing. Aber die Hoffnung ist ja immer, dass hinter einer Marke dann auch sowas wie Support und Service steht. Und ja, jetzt bin ich abgeschwiffen, so kommen wir hier nie ans Ende. Jetzt kommen die großen Fragen, Fabian, die ja zentralen Fragen unserer Zeit.
Ich hatte ja, was heißt gehofft, aber ich bin ja fast davon ausgegangen, dass AMD Ryzen im Desktop-PC in unserer Community die 80%-Marke erreicht. Ja. Sie sind aber bei 79% gelandet.
Ja.
Nichtsdestoweniger Wachstum, seit wir diese Umfragerubrik im Endeffekt haben, angefangen vor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren mit 15% und seitdem jedes Jahr mehr als im vorherigen.
Genau, ich hatte vorhin gesagt, das war das 10. Jahr in Folge. Ich glaube, das ist es auch, aber die Historie geht nicht so weit. Also es sind 9 oder 10 Jahre gewesen. Mhm. Und ja, wir kommen von 15% und sind jetzt bei 80. Aber Intel hat sich wacker gehalten und ist noch nicht bei 15%, sondern bei 18, weil wir ja noch so eine Altlasten oder nicht, also wir vielleicht auch unfair, weil bei Intel fragen wir ja auch separat nach Celeron und Pentium und die liefen ja zumindest ein paar Jahre noch parallel in den gleichen Generationen. Da könnte man ja auch nochmal ein gutes Prozent draufschlagen, dann wäre Intel sogar bei 19. Aber ja, es geht weiter stetig bergab, obwohl es letztes Jahr oder weil es letztes Jahr Core Ultra 200 gegeben hat auf einem ziemlich toten Sockel, der gerade im Gaming und das natürlich auch große Zielgruppe seine Probleme gehabt hat. Aber AMD, ja, nicht geschafft. 80% Fabians Ziel wurde gerissen. Ist natürlich trotzdem verrückt, wie sich das dann. Es hat lange gedauert, aber wie sich der Markt da gedreht hat. Physische Kerne lassen wir mal diesmal außen vor. 8 ist immer noch der absolute Trumpf. Ryzen-Generation, Fabian, da ist auch wieder ein bisschen das Geld zu sehen, was letztes Jahr rausgegangen ist, oder?
Auf Zeit. 1000 Euro kommt man mit einem Ryzen 9000, glaube ich halt. Also warten wir mal ab, aber
Ja.
die meisten, interessanterweise, nach wie vor bei Ryzen 5000, 42% sind wir hier jetzt. Also es geht runter, und die einzige Fraktion mit Wachstum ist auch tatsächlich der Ryzen 9000. Ryzen 9000 hat auch schon Ryzen 7000 überholt. Wir haben 24 zu 23%, aber Ryzen 5000 ist immer noch der
Ja,
König.
und Ryzen 3000 hält sich auch noch wacker mit 7,3%, aber ja, jetzt auch unter die 10% Hürde gefallen. Aber fand ich auch interessant, weil in der Wahrnehmung natürlich, auch wenn du nicht der Einzige in der Community bist, der noch einen 5800 X3D aktiv im Einsatz hat, sind die neuen Plattformen ja schon präsenter, würde ich behaupten. Und hier sagen 6200 Teilnehmer, und wir betrachten ja hier nur die Ryzen-Fraktion, dass sie, also 42% sagen, sie sind halt noch auf Ryzen 5000 und zusammen mit Ryzen 3000 und 1000 und 2000 sind es ja über 50%.
AM4 ist
Ja.
also nach wie vor die größte AMD-Plattform, auch bei uns in der enthusiastischen Community.
Ja. So, bei Intel sieht das Ganze ein bisschen anders aus, ne? Da waren die letzten Generationen ja durchaus enttäuschender. Was siehst du daraus? Wobei, das kann man auch so oder so sehen. Nimm du mal eine Perspektive ein. Ich gucke dann, ob ich noch eine
Moment,
andere
ich war
finde.
jetzt erstmal total verwirrt, weil die Umfrage andersrum
Ja, das
sortiert ist. Hier
stimmt. Hier
sind die
kommen die
neuesten ja
neuesten
oben.
oben. Ach Gott.
Ja. Aber auch hier interessant, also du gehst runter von Core Ultra 200 generationsweise bis zur neunten Generation Core i. Und den längsten Balken hat aber keine dieser Optionen, sondern eine ältere Core i-Generation
Ja.
mit 27%.
Ja.
Also noch älter als die neunte Gen. Und jetzt haben wir diesen Podcast hier extra in die Mittagspause, also ne, 13 bis 14 Uhr gelegt, weil ich gehofft habe, dass mein bohrwütiger Nachbar seinen Bohrer um diese Stunde im Zaum halten
Ja.
wird, aber er hat das Teil gerade wieder
Aber du
losgelassen.
sitzt ja in Baden-Württemberg. Ich dachte, da sind die noch ganz streng mit Mittagsruhe und so. Ja. Aber das ist wahrscheinlich hier nur mein Berliner Blick auf alles, was nicht in Berlin ist. Ja,
Mann.
wir gehen davon aus, dass RTX Broadcast das alles super wegfiltert.
Ich mache dich aber mal eben doppelt so laut, sonst höre ich dich nämlich nicht mehr. Und dann schauen wir mal, was Nvidia hier zu leisten imstande ist,
Ja.
genau.
So, genau, Core Ultra 200, also Arrow Lake, ist immerhin bei 9% inzwischen. Und meine Perspektive ist jetzt, das ist dann doch auch eine Überraschung, oder? Weil das sind ja ein Drittel der Ryzen 9000 Verbreitung unter den Ryzen. Also fand ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ich meine, es ist natürlich kein gutes Zeichen, dass die 14. Gen Core i mit 11%, die 13. Gen mit 17% und die 12. Gen mit 13% alle noch stärker vertreten sind. Aber ja, gar niemand hat das jetzt nicht gekauft. Wobei wir müssen daran denken, es sind 8,8% von 17% Intel-Nutzern. Also die absoluten Zahlen sind natürlich jetzt auch nicht berauschend. Goldenes Näschen hat sich da Intel bisher nicht dran verdient. Insofern, ja, stimme ich mit dir überein. Die eigentliche Überraschung ist dann doch die ganzen alten Core-Generationen, die noch irgendwo ihr Dasein fristen in, ja, in wo? Schreibt's mal. Wo habt ihr denn noch eine achte, eine siebte, eine sechste, fünfte, dritte, zweite Gen Core i rumstehen, wenn ihr denn da abgestimmt habt? Und jetzt, Fabian, jetzt kommt noch so eine Killerfrage. Auch da wieder 7700. Also Applaus, ja. Ihr habt da wirklich auch die teilgenommen haben, die ihr teilgenommen habt, habt ihr es auch echt wieder durchgezogen und auch was die Enthaltungen anbelangt, ja,
Muss ja für die Tasse.
zurückgehalten.
Alles für die CDW-Tasse.
Ja, naja, da durfte man sich auch enthalten, aber es haben wirklich in
Ja.
den Fragen, wo man teilnehmen konnte, wie hier jetzt wieder, haben dann auch wirklich fast alle teilgenommen. Nur ja, konsequenterweise bei der Frage nach den Intel-CPUs haben dann auch 5000 Leute sich enthalten, nämlich die AMD-Nutzer, weil sonst kommt man ja nicht in den Tassentopf. So, blicken wir zurück. Letztes Jahr war GeForce RTX 5000 in kürzester Zeit von ganz oben bis Mittelklasse. Wir reden jetzt nicht über den Preis, alles neu, aber es gab auch RX 9000 und trotzdem mit DLSS, mit MFG, der Feature-Überlegenheit von Nvidia und so weiter und so fort. Ich bin davon ausgegangen, dass Nvidia dieses Jahr hinzugewonnen hat.
Ich nicht.
Okay.
Ich bin davon ausgegangen, dass RX 9000 endlich mal wieder eine Generation ist, die so gut war und vor allem in der Mittelklasse, also so gut war, dass der AMD-Balken gewachsen ist. Ich hätte aber nicht gedacht, dass wir von 42% AMD dann innerhalb eines Jahres auf 46% gehen und Nvidia entsprechend von 54% auf 50% fällt.
Und das ist der stärkste Stand in der teilnehmenden Community für AMD seit Anbeginn dieser Umfrage. Mhm. Also auch noch stärker als im Nachgang von RX 6000. So die stärkste Generation der letzten 10 Jahre, würde ich mal sagen. Und auch mit einem deutlichen.
Ich würde sagen, RX 9000 ist die stärkere Generation. War das Komplettpaket einfach.
Also ja, okay.
RX 6000 hatte halt keinen Software-Part und den haben sie inzwischen.
Stimmt. Ja.
Aber wie man das dreht und wendet, das sind nur drei GPUs. Ne? Wir haben ja nur drei RX 9000, also gut, 90, 60, 16 GB und dann halt die beiden 70er. Die 8 GB Version lasse ich jetzt mal außen vor. Und dass es AMD aber geschafft hat, mit diesen drei Grafikkarten gegen Nvidia anzustinken, also bei uns in der Community, was die Verbreitung angeht, das unterstreicht das ja nochmal, wie beliebt diese Grafikkarten sind, genau diese drei Modelle. Jetzt muss man mir natürlich dazu sagen, wir haben es schon die ganze Zeit, aber es ist halt unsere Community.
Ja, ja.
Also wir können hier absolut gar keine Aussage draus ziehen für selbst nicht für den deutschsprachigen Markt, aber vor allem auch nicht für den globalen Absatz dieser Produkte. Es würde mich nicht wundern, wenn Nvidia hier weiter gewachsen ist.
Ja. Aber es ist krass, sie stehen sich so nah wie noch nie, seitdem wir diese Umfrage machen. Und diese Frage hat, das kann auch der Grund sein, warum es oben nur 8 Jahre im Rückblick gab, weil nur wenn die Frage schon das erste Mal dabei war, gibt es natürlich auch auf dem. Ich bleibe dabei, es war das 10. Jahr in Folge, diese Umfrage. Wir hatten, in dem Fall haben wir auch wieder, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, doch auch wieder 8 Jahre rückblickend, hatten wir noch nie so ein Kopf-an-Kopf-Rennen wie jetzt im letzten Jahr. Ich weiß nicht, wie das dieses Jahr weitergehen wird oder soll. Ich glaube, da werden dieses Jahr nicht die neuen Vorstellungen, sondern die Preise darüber entscheiden, ob sich da viel tun wird oder wenig. Und auch in Abhängigkeit dessen, was dann wieder nächstes Jahr bei wie viel habe ich ausgegeben, angegeben wurde.
Das hier könnte dann ja wirklich ein sehr ruhiges Jahr werden, was die Ausgaben angeht.
Kommen wir mal zu den Mainboards und überspringen wieder ein paar. Wir haben ja hier, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen. Früher musste ich die ja immer einzeln händisch inklusive der Historie übertragen. Und du kennst es ja auch aus deinen Sonntagsfragen, wenn es da eine Historie gibt. Das war hier wirklich einmal, also die Vorweihnachtszeit ist für mich ja immer die stressigste Zeit des Jahres. Es gibt nicht nur den Nikolaus, sondern auch die ganzen Inhalte für Weihnachten vor oder mit vorzubereiten. Und dazu gehört dann auch diese Jahresumfrage, die ja eigentlich so einfach ist, weil es sind doch nur Umfragen mit so einem kleinen Begleittext. Aber früher musste ich halt sind das 70, 60 Fragen, alle neu erstellen und dann diese Historie auch noch manuell eintragen. Und das hat ja Steffens vor 2 oder 3 Jahren, ist das jetzt ja alles automatisiert, das ist ein Traum. Auf jeden Fall sind da noch viel mehr Fragen drin und Antworten, als wir heute besprechen. Ihr könnt ja gerne mal reingucken, da gibt es die Tage auch nochmal ein Update mit dem Podcast, den wir dazu dann eingebunden haben. Mainboards. Finde ich jedes Jahr wieder spannend. Ich habe dieses Jahr auch hier noch nicht drauf geguckt. Es tut sich immer viel und irgendwie auch nichts, oder?
Ja, nee. Also wir haben auch keinen klaren Trend. Normalerweise mit den meisten Umfragen verfolgen wir wirklich über viele Jahre hinweg einen klaren Trend, wo wir sehen, okay, die eine Option geht immer weiter hoch, die andere immer weiter runter. Ne? Also zum Beispiel Ryzen versus Intel,
ja, oder auch Core. Radeon gegen GeForce, wo wir.
Genau.
Ja.
Und hier ist es ein Auf und Ab. Also, was ungefähr bestehen bleibt, ist Asus als größter Hersteller, wobei das inzwischen ja so ein bisschen nicht mehr so ganz dominant ist wie vor 8 Jahren noch. Sind bei 33%, MSI bei 27%, Gigabyte bei 20%, ASRock bei 17%. Und dann kommt eigentlich gar nichts mehr.
Ja. Ja, ich glaube, wenn man die 10 Jahre oder 9 Jahre jetzt hier betrachtet, dann ist der große Trend, dass MSI sich gemausert hat. Die haben ihren Anteil annähernd verdoppelt, auch wenn sie die
Ja,
letzten drei
stimmt.
Jahre verloren haben in der Community.
Sie waren mal verdoppelt, ne? Ja.
Ja, genau. Und Gigabyte hat sich quasi nichts getan. Die halten ihre 20% Anteil und Asus ist nicht mehr ganz so dominant über der, also kratzt nicht mehr an den 40%, aber ist immer noch klar über 30%. Und ASRock war mal stärker, mausert sich jetzt wieder, nachdem die wirklich zeitweise mal von ihren 22 auf 13% runter waren. Aber ja, ich meine, die sind immer noch da. Gut, EVGA hat jetzt dieses Jahr wirklich 0,0% angeklickt. Die sind jetzt ja schon einige Jahre, einige viele Jahre nicht mehr mit Mainboards auf dem Markt vertreten. Das ist ja schon länger ad acta gelegt worden, als die Grafikkartensparte dann zu Grabe getragen wurde. Und ja, einen anderen, klar, da gibt es dann immer noch so einzelne andere, also auch wenn man vielleicht nicht die Consumer-Mainboard-Marken, sondern doch zu Hause eine Workstation hat oder so, you name it. Oder NZXT ist ja auch in Anführungsstrichen ein Mainboard-Hersteller, der aber im Wesentlichen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, auf Board von einem anderen großen ODM zurückgreift und dann diese schicken weißen ganzflächigen Kühler draufsetzt. Gerne auch hier nochmal Beispiele nennen, wenn ihr da abgestimmt habt für einen anderen. Und vielleicht ist ja einer von den 274 Teilnehmern, die das abgestimmt haben, dabei. Was ist es denn konkret gewesen? Fabian, was nicht tot zu kriegen ist, ist die Soundkarte. Aber es sind erstmals, nee, es sind erneut unter 30%, nämlich nur noch 28% von euch, die im PC eine separate Soundkarte einsetzen. Meine, über die ich ja schon vor Jahren mal gesprochen habe, die immer hier auf dem Schreibtisch lag, die habe ich jetzt mal irgendwo hingeräumt. Aber ja, ich glaube, wenn man eine
Also ich bin
hat,
halt,
nutzt man sie halt einfach weiterhin, ne?
ja, also ich bin wirklich erstaunt, wie konstant wir hier auch auf einem hohen Niveau bleiben. Also wir haben vor 8 Jahren angefangen mit, gut, was heißt hohes Niveau, 35%. Und jetzt sind wir aber immer noch bei 29%. Das kannst du mir nicht erzählen, dass, also ja, offensichtlich schon, aber dass nur 6% in 8 Jahren ihre Soundkarte ausgemustert haben.
Ja.
Und wir stagnieren die letzten paar Jahre ja auch wirklich auf diesem Niveau.
Ja. Jetzt greif du dir da mal eine Umfrage raus, die du noch für spannend erachtest. Und wir dürfen
Also
einfach nicht bei jeder hängen bleiben. Aber
das Thema schlechthin ist natürlich, wie viel Arbeitsspeicher hat der Desktop-PC?
ja.
Wir haben, also die meisten haben sich gerettet auf 32 Gigabyte, beziehungsweise 32 Gigabyte oder mehr, denn wir haben ja das zweite Jahr in Folge, in dem 32 Gigabyte tatsächlich nachgelassen haben. Wir waren ja mal bei 65% 32 Gigabyte, jetzt sind wir nur noch bei 60% 32 Gigabyte. Immerhin, denn darunter unterwegs sind wirklich nur noch so 8,5%, von denen die meisten dann 16 Gigabyte haben. Aber der große Gewinner, also zum einen natürlich 48 Gigabyte, hat sich verdoppelt in etwa von 1,5 auf 3%. Okay, wow. Aber wir sind auch bei 64 Gigabyte von 20 auf 26% gegangen. Und die können jetzt natürlich ganz ruhig schlafen, die nächsten Jahre aussitzen, aber ich denke mal, auch mit 32 Gigabyte hat man da Ruhe, solange nichts kaputt
Ja, oder
geht.
man baut 3x16 aus und nutzt seinen Ryzen X3D Single Channel. Ja, da guckt sich Volker aktuell übrigens auch noch mal Core Ultra auf vielfachen Wunsch aus der Community an. Ich verrate mal den Arbeitstitel, sowas, das wird ja hier immer ganz gerne gehört. Single statt Dual Channel. Ah nein, er hat ihn schon geändert. Ach nee, schade. Der Arbeitstitel war so ungefähr, kauft zwar keiner, aber wir testen es für euch trotzdem. Und das ist dann doch ein paar gekauft haben, aber absolut betrachtet dann doch sehr wenige. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Also auch da hat er sich das nochmal angeguckt, nachdem er sich ja schon auf dem 9850 X3D 9000X angesehen hat, was es denn an Leistung kostet, nur noch mit einem RAM-Modul unterwegs zu sein. RAM-Module zurück zum Thema. Corsair seit Jahren auf dem steigenden oder jetzt stagnierenden Ast bei 22%. Crucial dafür. Ja gut, die werden jetzt richtig federn lassen demnächst, wenn denn neue PCs angeschafft werden, weil der Bestand ist natürlich erstmal da, kommt von 26 auf nur noch 19% und die Marke ist ja eingemottet worden Ende letzten Jahres. Ich glaube, das war doch zum Wohle der Gamer oder so hieß es. Und
Zum Wohle der AI-Branche.
ja, und also zu aller Wohle. Und
ja, stimmt, ne? Dann nützt es ja der gesamten Welt.
G-Skill also, hat ein bisschen okay. verloren. Die haben sich ja mit 40% die letzten 3 Jahre immer auf Platz 1 gehalten, sind mit 35,5% auch noch am ersten Platz, aber es sind eben knapp 5 Prozentpunkte weniger. Es ist halt auch der Apothekenram, ne? Das, und
ja, hey, ich dachte, Corsair, Dominator, Titanium, nee, heißt der Kram inzwischen, ich weiß nicht. Nee. Also diese Umfrage gibt mir die gleichen, diese Umfrage gibt mir die gleichen Vibes wie die Mainboard-Umfrage. Das ist,
gut, okay, ja. Dann lass uns schnell noch, also wir werden uns auf die PC-Komponenten hier im Wesentlichen spezialisieren, weil ich sehe auch schon wieder, ich komme da über, ich kann kaum über was hinweg scrollen, weil es mich dann doch am Ende stark interessiert, wie es hier, Fabian heißt du, um Gottes Willen.
Hi,
hallo. Ja, bitte. Welchen Massenspeicher habt ihr im PC? Und ja, wieder so ein langweiliger Trend, ne? Wir kommen von 26% vor 9 Jahren für, bei der SSD, also nur SSD, nur SSDs, auf ja. 72% nur SSDs. Nur eine HDD ist jetzt, ja, wir kommen von 3 und sind jetzt bei 0,2. Das schwankt immer so, ne? 03, 02, 03, 02. Und SSHDs, kannst du dich an die noch erinnern? Das waren diese HDDs mit einer kleinen oder größeren Cache. Ja, ich glaube, Cache.
Die iMacs hatten sowas auch mal, ne?
Ja.
Aber bei uns hier in der Umfrage ist das nie über die 0,4% hinausgekommen. Und sie hat es ausgerechnet jetzt erreicht.
Ja, und es haben immer noch 27% weiterhin, kommt von 71 vor 9 Jahren, 8 Jahren, haben noch eine Kombination aus SSD und HDD. Und da war ja gestern virtuell unser lieber Michael Günsch anwesend beim WD, ach Gott, wie hieß das? WD Innovation, sonst was Gedöns, Veranstaltung, wo sie doch wieder erzählt haben, dass wir bald 140 Terabyte auf 10 Platter in einem 3,5 Zoll Gehäuse haben und so weiter und so fort. Ja, die HDD hat natürlich weiterhin, was so die pure Speicherkapazität anbelangt,
durchaus. Vielleicht erleben wir ja eine Renaissance der HDD, weil die Preise ja. nicht so absolut steigen wie bei den SSDs.
Ja, ich scrolle mal weiter auf eine schöne, liebgewonnene Umfrage, die geht Hand in Hand mit der Soundkarte, Fabian. Gibt es noch ein optisches Laufwerk im Desktop-PC? 25% von euch sagen ja. Und 75% sagen nein. Es hält sich auch wacker, oder? 25%, aber in dem Fall kommen wir von 65. Also der Verfall ist dann doch deutlicher als bei der Soundkarte zu beobachten.
Ja, also ich glaube, wir haben hier noch nicht unbedingt ein Plateau erreicht. Es schrumpft zwar immer langsamer, aber wir sind da, denke ich, auf einem guten Weg. Mhm. Wenn das ein guter Weg, also
dann sei mal ja, genau. Ja, aber jetzt brennt der Thread.
Oh Gott. Ich meine, ist halt auch die Frage, sie ist gefragt nach, gibt es noch ein optisches Laufwerk im Desktop-PC?
Ob man es nutzt, ne?
Im Desktop-PC. Es gibt ja inzwischen vielleicht eher die Möglichkeit, dass der Desktop-PC gar keinen Schacht mehr hat für das optische Laufwerk und man stattdessen ein externes anschließt.
Soll ich dir ein kleines Geheimnis verraten? Ich habe mit Bitte? Ja gestimmt, nutze ein externes DVD-ROM-Laufwerk von LG. Aber ja, ich hätte auch mit Nein stimmen können, wenn ich die Frage wörtlich genommen hätte.
Na gut. Also dann könnte man ja eventuell mal, der Jan in knapp einem Jahr kann da ja eventuell...
Wenn der Jan das nicht jetzt gleich im Nachgang macht, dann öffne noch ein... Gibt es noch ein optisches Laufwerk im / am Desktop-PC. Zack. So.
Dann hast du den monotonen Trend gebrochen und diese Umfrage wird explodieren nächstes Jahr. Weil natürlich alle ihre analogen Retro-Spiele spielen.
Und ich liebe es ja, wenn du mir Schlagworte in den Mund legst, mit denen ich dann direkt zum nächsten Thema übergehen kann. Explodiert ist ja auch, dieser Trend zeichnet sich fort, und zwar gravierend, die Leistungsfähigkeit der Netzteile in dem Desktop-PC ist unserer Nutzer. Und wir sind immer noch bei 7500 Teilnehmern, die sich nicht enthalten haben. Also ihr habt wirklich hier alles gegeben über die Feiertage oder dann im Januar, um hier ein schönes Bild in Umfragen zu zeichnen. Ich erinnere mich, Fabian, an die Zeit, wo wir gesagt haben, 500 Watt Netzteile, das ist so ungefähr das Letzte, was man noch sinnvoll testen muss. Ich glaube, wir hatten auch mal mit 750 Watt wirklich eine harte Obergrenze gesetzt. Einfach komplett lächerlich, ne? Weil damit kommt man heute nicht mehr weit, wenn man sich nicht mit einem, in Anführungsstrichen, Mittelklasse-System zufrieden gibt und so hat.
Also mein Mittelklasse-System.
Oh. Ja, bitte.
Mein Mittelklasse-System gibt mir immer noch das Gefühl, dass es ein High-End-Gaming-PC ja. ist und der braucht die 750 Watt.
Du hast eine 4080 auf 200 Watt? 250?
220. Aber ich kann sie auch unlocken. Das, ja. 750 brauche ich trotzdem nicht. Also für mich ist das nach wie vor 750 Watt. Das ist nach wie vor ein Niveau, wo ich denke, was zur Hölle, wenn du das wirklich brauchen würdest, dann kannst du dir auch...
Also, ja, ja, aber du brauchst es.
Aber...
Also, jetzt, also
die Empfehlung, wenn man sich eine 5090 kauft, die Hersteller sagen einem schon, ja, unter 1000 Watt soll es sich am besten gar nichts machen. Und ob das dann tatsächlich abgerufen wird oder nicht, sei ja dahingestellt. Ich sehe es ein, wenn man sich schon ein neues Netzteil mit Multiflame Generation Stecker besorgt für eine 5090, ja, dann, wenn ich, okay, was sage ich jetzt wieder, wenn ich mir eine 5090 kaufen täte, was ich niemals tun würde, dann würde ich auch ein 1000 Watt Netzteil kaufen, offensichtlich.
Ja, ich erinnere mich an RTX 4090 und da waren wir ja nur bei 450 Watt, dass ich da parallel zu dem Gaming-Testparcours von Wolfgang auch noch so ein Compute-Creator-Testparcours laufen lassen hatte mit dieser Budget-Band oder wie wir sagen Puget, aber es ist aus den USA, insofern glaube ich nicht, dass es Puget heißt. Also mit diesem Budget-System-Benchmark-Skripten für die Adobe Suite und DaVinci haben die also Skripte entworfen, mit denen man dann relativ umfassende Workloads automatisiert abbilden kann. Und da hatte ich damals ein Threadripper-System genommen und die hatten ja auch nur 350 Watt TDP plus 450 Watt sind 800 Watt. Und da habe ich angefangen damals mit einem 1000 Watt Netzteil. Wir waren noch vor ATX 3.0, wo natürlich extreme Lastspitzen in der Spezifikation abgesichert sind. Ja, aber da musste ich dann damals auf ein stärkeres Netzteil wechseln, weil mir der Rechner bei einer Szene oder bei einem Filter oder einer Bearbeitung in Adobe immer abgesoffen ist, weil der nämlich die Grafikkarte und die CPU gleichermaßen angeschmissen hat. Insofern, ja, ich glaube, das ist jetzt auch alles besser geworden mit den mit ATX 3.0 Netzteilen kann man sich sicherer sein, dass wenn man die TDP seiner Einzelkomponenten aufaddiert, für den ganzen Rest noch was oben drauf schlägt, dass man, wenn man dann das kauft, auch zu Rande kommt, weil diese Spitzen ja zweifach auf der Gesamtnetzteilebene und dreifach auf der 12-Volt-Schiene abgesichert sein müssen.
Ist also bei mir kommt jetzt absolutes Halbwissen, aber ist es nicht auch so, wenn du dir den Titanium- oder Platinum zumindest Modell kaufst, hast du auch mehr Spielraum, was das angeht, als wenn es Bronze
ist? Ja, da müsste natürlich.
Ich meine, die 80-Plus-Zertifikation ist ja inzwischen nicht mehr das Go-To, aber ich bleibe jetzt einfach mal in den Klassen.
Ja, aber ich glaube, da retten dich dann die paar Dutzend Watt am Ende nicht. Ich glaube, damals waren es einfach. Ja, diese Lastspitzen, die älteren Netzteile, teilweise haben sie halt abgefangen, aber Hersteller konnten auch nicht so wirklich damit werben, weil das war halt nichts, was man angeben konnte. Und jetzt müssen sie es halt alle. Man kann auch wieder nicht mit werben.
Um vielleicht nochmal Zahlen zu nennen, jetzt Klasse 300 bis 500 Watt ist auf einem historischen Tief. Wir sind bei 6,5%. Das hatten vor 8 Jahren 36.
Ja, das ist wirklich krank.
Das war mal ein Gaming-PC. Das war ein guter Gaming-PC. Ne? Es ist absurd. Jetzt sind wir das, was lange die stärkste Option war, 500 bis 750 Watt. Und wir waren ja schon immer auch ein Enthusiastenforum. Da waren wir mal bei über 60%. Jetzt sind wir nur noch bei 43. Nee, auch bei 36, bitte, Entschuldigung. Ja. Ja, stärkster Balken, längster Balken ist noch 750 bis 1000 Watt. Da sind wir bei 43%. Und der Balken 1000 bis 1500 immerhin 11 und 1,5% sagen sogar, sie haben über 1500 Watt. Ja. Gut, wenn das jetzt eine Workstation ist, wo man einen Threadripper drin hat und eventuell zwei Grafikkarten oder sowas, dann ist das ja absolut, also das ist ja nachvollziehbar. Für den Gaming-System sehe ich die Notwendigkeit selbst bei einer 5090 nicht. Aber ich würde hier auch noch trotzdem nochmal, ich weiß, es will wahrscheinlich wieder niemand hören, aber ich würde es nochmal gerne erwähnen, man kann sich immer noch einen super starken, super tollen Gaming-PC bauen, mit dem man lange Zeit glücklich sein wird und dafür reicht nach wie vor ein 650, 750 Watt Netzteil.
Aber so viel muss es dann halt schon sein, ne? Also die Zeiten der
drei. Wir reden hier ja nicht von einem Einstieg. Also wenn ich mir einen Einsteiger-PC baue, dann reicht auch ein 450 Watt Netzteil. Mhm. Also die Hardware ist ja inzwischen so effizient geworden. Was verbraucht denn ein kleiner Ryzen oder vielleicht sogar ein kleiner Core Ultra? Was verbraucht der denn noch? Mhm. im Gaming Load. Und was verbraucht dann eine 9060 XT im Gaming Load oder eine 5060 Ti 60 GB? Also da kommt man ja im Grunde genommen mit 300 Watt aus, dann addiert man halt nochmal 100 Watt for Safety. Also,
aber ich halte
es
jetzt
geht
hier noch
immer
mal
noch,
einen
es
Spiegel
wird halt nur
hin.
Nicht mehr gemacht.
Ja, ich halte jetzt mal einen Spiegel hin und zwar scrollst du mit mir ein Stückchen weiter nach unten zur Frage, ist dir der Stromverbrauch deines PCs zu hoch? Da gab es 4 Antwortmöglichkeiten. Nein, ja grundsätzlich, ja im Leerlauf, ja unter Last. Ich habe angeklickt, ja grundsätzlich. Ich bin so jemand, der sich wirklich über jedes elektronische Gerät, was idelt, aufregt und nervt. Fabian, du kennst doch die Geschichte von meiner Hausverkabelung. Ich bin ja an einem VDSL-100-Anschluss und habe ja mein LAN im Haus über die überall verlegten 8-adrigen ISDN-Leitungen umgesetzt, was geht, aber über Strecken, die nicht nur ultra kurz sind, dann oftmals nicht mit 1 Gigabit. Ich habe also die Verbindung zwischen den 3 Routern in meinem Haus, weil die Stahlbetondecken so schön alles abschirmen, findet über Ethernet mit 100 Mbit über Telefonkabel statt. Weil ich hier keine Leerrohre habe und bisher über Putz noch kein Ethernet verlegen wollte. Und ich kriege jetzt morgen, habe ich nach Jahren mal wieder einen Tarifwechsel gemacht und bin dann bei 250 Mbit VDSL. Das heißt, um das aber auch in andere Stockwerke außer an den initialen Router zu bekommen, der das Modem hat, brauche ich jetzt eine andere Netzwerkinfrastruktur hier im Haus. Und da habe ich mal wieder 2 Powerline-Adapter ausgegraben, die vor Jahren mal nur Probleme gemacht haben. Aber ich glaube, rückblickend lag es nicht an den Powerline-Adaptern, sondern an einer fehlerhaften Konfiguration der 3 Router, die dran hingen. Und jetzt ärgere ich mich wirklich darüber, dass ich eine Netzwerktopografie, die aktuell nur über die Verkabelung von Kabeln funktioniert, durch 2 Powerline-Adapter ergänzen möchte, um halt die 250 Mbit zwischen Stockwerken tauschen zu können. Und die verbrauchen Strom. So, das ist jetzt so meine Sicht auf die Welt. Und ja, ich renne auch meinen Kindern immer hinterher, dass sie, wenn sie das Zimmer länger als nur kurz mal verlassen, ihr Licht ausmachen sollen.
Ja, die LEDs bestimmt. Ne?
Hier sind, ja, und trotzdem.
Alles halb so wild. Alles, guck mal, solange dein Sohn kein Gamer wird, ja, ne, ist das alles irrelevant.
Ja, das stimmt schon. aber jetzt, also ich habe abgestimmt ja grundsätzlich, weil ich probiere seit jeher, das ist sicherlich meine Sozialisierung und auch da gibt es natürlich wieder wahrscheinlich die Sünden, aber grundsätzlich versuche ich halt, den Stromverbrauch so niedrig wie möglich zu halten.
Ja.
18% haben da mit mir gestimmt, 15% haben gesagt im Leerlauf, 11% haben gesagt unter Last und 57% haben gesagt nein. So, ist mir nicht zu hoch.
Ich finde es, also für mich sind diese 57%
oh Gott, jetzt schaltet
nicht nachvollziehbar.
Ab. Ach so,
ja, nee, Entschuldigung. Ja noch. Also, es ist nicht, also ich würde behaupten, wenn man auch nur ein Stück weit an Technik interessiert ist, muss diese Antwort lauten, ja, grundsätzlich. Also wir wollen ja alle bessere Hardware, oder nicht?
Ja,
also,
aber wenn man
wer hier ankreuzt, nein, der will, also der steht, also ich verstehe das nicht. Für mich geht das nicht zusammen mit Technik interessiert zu sagen, der Stromverbrauch ist mir nicht zu hoch.
Ja, solange
also
der für PC mich ist immer schneller immer, wird. Aber ja, ich, also gut, da sind wir falsch, da blicken wir falsch.
Du weißt, auf was
die
ich
Welt.
Meine.
Ich hätte gern mal die Perspektive als, ich glaube, mittlerweile 3. oder 4. Hausaufgabe. Und das ist jetzt, also, ne, das ist kein Verruf derer, die da abgestimmt haben. Ich kann da auch
nicht. Hört euch, wir wollen euch verstehen.
Ja, genau. Wir wollen eure Sicht der Dinge auf die Welt.
Aber also das äußert sich bei mir dann zum Beispiel darin, dass ich halt, also wir wissen ja alle um meinen Windows 10 PC. Der ist ja wirklich nur noch da, jetzt gerade für den Podcast, wegen der GeForce, wegen Nvidia Podcast, aber hauptsächlich halt zum Spielen. Für alles andere nutze ich das MacBook und das nicht nur, weil ich sage, macOS ist so viel toller als Windows, sondern oder weil es portabel ist, sondern uns unter anderem hauptsächlich, weil es so effizient ist, es verbraucht halt nichts. Es fühlt sich einfach falsch an, im Browser rumzusurfen, währenddessen ich hier eine X3D-CPU im Idle habe und eine 4080. Ist absurd, finde ich das. Und im Leerlauf sowieso, klar, ich habe ein ARM4-System, ARM5-Systeme, die sind im Leerlauf alle furchtbar wegen dem Chiplet-Design. Es ist halt leider so. Und eine dedizierte Grafikkarte zu nutzen für die 2D-Ausgabe auf dem Desktop oder im Browser. Es ist eigentlich totaler Humbug, ja? Aber wir machen es natürlich alle. Ja. Und wenn ich mir das unter Last anschaue, klar, ich habe sie schon auf 220 Watt beschränkt, aber womöglich gehe ich dann auch auf DLSS Performance.
Und spielst mit 30 FPS.
Ja, nicht 30, aber auf 80 sind sie schon meistens abgeriegelt, weil ich mir halt denke, komm, den Strom musst du ja jetzt nicht rausblasen. What for? Ja. Das sind doch diminishing returns. Also,
wir haben ja noch eine ganze Reihe auch zu hart gepolt. Weiterer Fragen zum Thema, wie zum Beispiel auch, achtest du beim Kauf von Hardware auf deren Verbrauch oder Effizienz? 31% sagen, ja, Effizienz ist mir wichtig, absoluter Verbrauch weniger bis nicht. Also klar, das sind dann natürlich auch Argumentationen, die halt auch zum Beispiel Nvidia, aber auch nicht nur für Consumer, sondern auch im AI-Server anbringt. Oder jetzt bei Consumern hat es ja teilweise noch nicht mehr hingehauen, wenn man sich 4090 zu 5090 ansieht. aber dann holen sie das halt wieder raus, wenn sie dann mit MFG und so dann doch die FPS dann zu Rate ziehen oder über FPS-Limits sprechen. Und fast 40% sagen, ja, Effizienz und absoluter Verbrauch sind mir wichtig. Und nur 26% sagen nein. Also ich glaube, dass die obere Umfrage zeichnet da wahrscheinlich auch ein sehr schwarz-weißes Bild, was am Ende dann doch noch eine ganze Reihe weiterer Grautöne beinhaltet. Fast 60% geben an, mittlerweile Strom aus erneuerbaren Energien zu nutzen. Gut, das rettet einen jetzt auch nicht. Es kommt immer auf den Tarif an, was dann Kleingedruckten überhaupt als erneuerbare Energien geltend gemacht wird. Und am Ende muss es alles erzeugt, ausgebaut.
Wobei das auch stagnierend ist, ne? Also diese Umfrage.
Ja. Lass uns mal noch ein bisschen weiter nach unten scrollen. Thema Bildschirme. Wie viele Bildschirme nutzt du am PC? Da tut sich wenig die letzten Jahre. Wir kommen von 57% einen und sind jetzt seit Jahren bei 51-52%. Stagniert diese Angabe. Da sieht man einfach, die Displays sind, denke ich mal, größer geworden. Also, dass man sich nicht mehr einen zweiten daneben stellt, sondern dann eher einen größeren auf dem Tisch hat und dann genauso glücklich ist. Und das mit dem Fenstermanager, ja, je nachdem, was für ein Typ man ist, ist es, glaube ich, einfacher mit 2 Displays oder ist es einfacher mit einem Display. Mehr als 2 ist eigentlich das, was historisch betrachtet, ja, 2 hat ein bisschen gewonnen, aber mehr als 2, nee, was, genau, 2 hat ein bisschen gewonnen.
Weil ich ja sogar wieder, also
nee,
2
ich habe Quatsch erzählt. Eigentlich. Ja, richtig, du hast ja, ich habe das ja im Sinne der ganzen Geschichte sehen. Ja, aber hier tut sich nicht viel, würde ich sagen. Mhm. Und bei den Auflösungen, die haben wir ja letztendlich, hier wichtige Umfrage, die hat ja letztes Jahr dazu oder vorletztes Jahr dazu geführt, dass Wolfgang den GPU-Testparcours, dass er da Full HD gestrichen hat. Einerseits mit dem Argument, dass ihr, liebe Zuhörer, das kaum noch nutzt und zweitens in der Regel es dann sinnvoller ist, eine höhere Auflösung mit Upscaling zu nutzen.
Immer, nicht in der Regel.
Immer, ja. Und da ist jetzt Full HD das erste Mal unter 10% gefallen, 9,1%. WQHD ist weiter in der Spitzenreiter mit 36%, aber auch gefallen. Der größte Zugewinner ist UHD, inzwischen 27%, dicht gefolgt von mit 17,3% statt letztes Jahr 17%, also gleich geblieben. Wie nennt man es nochmal? UWQHD.
UWQHD?
3440 mal 1440. Ja. Mhm. Also keine großen Zerwürfnisse, aber die klare Tendenz, große Display-Auflösungen weiter absteigen. Und bei den Bildschirmen, Fabian, sehen wir das Gleiche. Größer als 30 Zoll haben erstmals 50% genommen. Und
krass.
Ja.
Also gut, ich meine, wir haben natürlich auch 50% der Leute, die nur einen Bildschirm haben. Und da kann ich mir dann sehr gut vorstellen, dass der dann auch entsprechend groß sein darf, beziehungsweise wenn man halt wirklich so einen ultraweiten Bildschirm hat, es gibt also UWQHD oder halt diese 5120x1440 oder die 5K2K-Geschichte, die sind dann ja sowieso schnell sehr viel größer, was die Zoll angeht. Ne? Mhm. Aus der Perspektive kann ich es nachvollziehen. Ich habe ja 2 27 Zoller und ich könnte mir das jetzt hier mit meinem Schreibtisch, mit meinem Sitzabstand und meinem Sichtfeld, ich könnte mir das nicht vorstellen, dass das 32
Zoller. Also ich habe einen 32 Zoller und der hängt hier am Schreibtisch an so einem Arm. Und der Arm ist, gibt vielleicht cleverere Arme, aber der ist halt nach hinten raus ziemlich wuchtig, sodass ich das Display oftmals gar nicht so weit von mir wegschieben kann, wie ich es eigentlich wollen würde. Weil dann 32 Zoll auf dem Tisch direkt vor einem, ja, Also ich sitze jetzt auch gerade entspannt ein Stück weg vom Tisch, weil mir das eigentlich, so wie das jetzt aktuell hier steht, noch zu groß ist, um direkt davor zu sitzen. Ja, aber gut, da gab es ja auch das letzte Mal die zwei Diskussionen. Ne? Die einen haben sich kleinere Bildschirme gewünscht mit höheren Frequenzen, weil man die großen
Also die Kommentare, ja? wenn du die Kommentare unter Bildschirmen
nutzt, ja, Running Gag,
da darfst ne? du wieder nicht assumen, dass es eine homogene Masse
Nein.
ist.
Und generell ist immer gerade noch nicht der vorgestellt worden, den man sich gerne erträumt.
Sowieso
ja,
immer.
Also das ich ist warte so, wie, wenn jetzt, man sich juckt, nee, kratzt, weil es irgendwo juckt, ne? Und das, man kommt da aber einfach nicht hin. So ist es mit dem Wunschdisplay, seitdem es also Displays gibt.
Ich merke ja auch bei mir, wie sich mein Wunschdisplay, wie sich da jedes Jahr die Torpfosten verschieben. Ja, ne? Also ja. Das, was ich mir vor ein paar Jahren gewünscht hätte, das gibt es inzwischen, aber das wünsche ich mir natürlich jetzt nicht mehr. Jetzt hätte ich natürlich gerne 5K, 2K, aber in kleiner, damit ich meine UHD 27 Zoll Pixeldichte halten kann. Ja. Aber ich bin mir sicher, wenn es das dann gibt, dann bin ich schon wieder woanders mit meinen Träumen.
Ja.
In jedem Fall wäre der Traum OLED, also zumindest aktuell. Ich weiß nicht, wie lange wir da noch brauchen, bis wir da wieder weg sind. Und wenn wir uns das anschauen, OLED, da sind wir inzwischen bei 24%.
Ja, das erheben wir erst seit letztem Jahr. Da waren es 17, also ordentlich prozentual zugelegt. Auf Kosten aller anderen, also IPS, VA, TN. Hat alles verloren. IPS ist aber mit 56% weiter der klare Spitzenreiter. Und spielst du mit dem Desktop-PC? Ich glaube, dann sind wir auch schon fast am Ende hier mal mit den Desktop-PC-Fragen. Und dann picken wir uns noch einige vereinzelte raus. Jeder hat dann noch 5 übrig.
Das Betriebssystem haben wir, das ist ja...
Ja, das ist ja dann, das machen wir noch. Und danach hat jeder noch 5, Fabian.
Okay, ja, okay. Also erstmal das spielst du mit dem Desktop-PC. Wer hätte es gedacht, wir stagnieren. Wir sind bei 94%.
Ja, wir kommen von 92 und dann, ja, 94, 95 seit 6, 7 Jahren konstant. Ja. Also... Dafür hat man den dann doch auch grundsätzlich auch immer noch zu Hause stehen.
Also ich denke, das ist für die meisten, also vielleicht lehne ich mich aus dem Fenster, aber ich würde mal behaupten, für die meisten von uns ist das Spielen die Daseinsberechtigung.
Ja, für mich ist es auch im Wesentlichen Arbeiten. Ja. Und ja, da ticke ich auch ganz anders als andere Haushaltsteilnehmer hier, die dann auch vieles an Smartphone-Punkt erledigen. Natürlich mache ich auch viel am Smartphone, aber es gibt dann doch immer wieder so Sachen, also jetzt auch mal sich anzugucken, wo man im nächsten Urlaub mal hinreisen könnte, da sage ich mir dann doch, jetzt gehe ich mal aber an Desktop. Ja, dann muss ich mich halt irgendwo mal hinsetzen und das ist jetzt nicht vielleicht der gemütlichste Ort im ganzen Haus, aber dann habe ich wenigstens mal ein bisschen was vor mir und muss nicht immer von oben nach unten scrollen, um ein paar Informationen auf einem Tisch zu haben oder ja, auf einem Desktop, also virtuellen Desktop zu haben. Betriebssystem, Fabian, da hatte Andi diese Woche einen schönen Bericht gemacht zu den 4 Erkenntnissen, wie wie Microsoft den Ruf von Windows 11 zerlegt hat, wo gleich Volkers interne Nachfrage war, welchen Ruf, als der Artikel online ging. Ja, der Ruf ist ruiniert, aber 74% von euch nutzen es. Punkt.
Ja, also das ist halt genau diese Geschichte, wo ich mir halt auch denke, ich kann es nicht ernst nehmen, wenn man sagt, man beschwert sich über die hohen Preise. Also was heißt, ne, wie gesagt, keine homogene Masse. Aber wenn dann halt trotzdem die allermeisten ankreuzen, die hohen Preise schaden dem Desktop-PC, dann aber so viel Geld ausgegeben wird in diesem Jahr wie nie zuvor für Hardware für den Desktop-PC, kann ich nicht ernst nehmen. Das hier ist genau die gleiche Geschichte. Wir sind jetzt bei 74%. Solange ich da keine Trendwende sehe. Klar, wir haben Linux bei 13%. Ne? So, das ist die positive Nachricht.
Kommen von 3 vor, zu Anbeginn der Umfrage.
Genau, und nicht nur das, sondern das Wachstum ist beschleunigt sich auch. Ne? Also wir hatten jetzt, wir sind von in einem Jahr von 8% auf 13%, also fast, aber das ist ein ordentliches Wachstum. Nur kommt es offensichtlich nicht Windows 11 zu Schaden, sondern es sind eher die Leute, die noch bei Windows 10 saßen, denn ja, da sind wir von 27% auf 11% runter.
Genau, da merkt man dann auch deutlich, dass jetzt dieses Jahr offiziell Schluss gewesen ist.
Mhm.
Und dass den einen oder anderen dann wohl doch nochmal dazu bewegt hat, auf dieses wollen sie nicht upgraden Dings zu klicken, was man davor jahrelang ignoriert hat. oder einfach neu angeschafft. Ja.
Ja.
Aber ja, Linux, 13% unter den Teilnehmern, klar, ist genauso zu betrachten wie alles andere hier, was wir vorhin auch angesprochen haben bei der Verteilung GeForce zu Radeon. Aber ja, komm, die nehmen wir noch mit, weil die nächste, das ist ja eine neue Umfrage dieses Jahr. Falls du Windows nutzt, kannst du dir vorstellen, Windows den Rücken zu kehren. Und das ist natürlich, ja, man kann sich vieles vorstellen, auch im privaten, alltäglichen Leben und macht trotzdem seit 20 Jahren immer wieder das Gleiche. 58,4% haben gesagt ja, 42% oder 41,6, so genau soll dann sein, haben gesagt nein. Also Potenzial ist da, dass mehr Leute von Windows dann doch in Zukunft auf Linux wechseln. Und wir haben oft genug darüber gesprochen, Steam Machine 2.0, vielleicht ändert das ja auch nochmal was. Ja, wenn dann gerade Spielekompatibilität, so jetzt habe ich es endlich, nochmal eine Ecke besser wird, zumindest für die Steam-Spiele.
Wo ich aber jetzt, guck mal, ganz kurz mal einwerfen, die Steam Machine.
Ja.
Ich glaube, da beißt sich Valve richtig in den Hintern mit dieser Ankündigung. Man hat gemunkelt damals, als sie vorgestellt wurde, dass man da wohl so im Laufe des Januars mehr erfahren könnte. Der Januar ist rum.
Ja, ich gucke noch mal. Was war denn die, sie hatten gesagt, was war die Q1, oder? Was war denn die allererste offizielle Aussage, die war
die nächste Jahr, Q1, ja, Anfang also offiziell war es, genau, ja. Aber es hieß dann schon aus Kreisen, es wird wohl im Januar zumindest mal noch ein Update geben, aber das gab es dann ja doch nicht.
Ja, und jetzt hat gestern im Conference Call zu den Quartalszahlen auch so ein bisschen die Investoren gleich zu beruhigen, dass ja dieses Jahr, auch wenn PlayStation 6 und Xbox Next wohl erst nächstes Jahr oder frühestens nächstes Jahr kommen, dass es da zumindest in der Custom-Sparte was geben wird, hat sie wieder gesagt, Early 2026 kommt das, die Steam Machine. Aber ja, dann hat sich daran ja nichts geändert. Wir warten weiter, wir hätten sie gerne auch unter Embargo vorab. Da wir nicht unter Embargo stehen, können wir beide hier an Eides stattgeben, dass wir sie bisher nicht bei uns haben. Leider.
Ja, leider. Also wie gesagt, ich vermute wirklich, es wäre der Plan gewesen, aber der Speicher, die Speicherpreise, generell die Preissituation, das ist ja inzwischen nicht mehr nur singulär der Arbeitsspeicher oder die SSDs, die Grafikkarten, ja. Hatten wir ja auch schon, das ja, Wurf dort zu schaffen machen.
Volker hat die Tage, letzte Woche in der Redaktion, was hat er denn gesucht? Er hat Speicher gesucht. Ich weiß gar nicht mehr warum. Irgendein besonderes Speichermodul. Und dann kam er dann zu mir getapert und hatte 2x64 GB DDR5 6000 von G-Skill in der Hand. Den hatten die uns letztes Jahr irgendwann mal als Sample geschickt. Wir haben uns das aber noch nie angesehen gehabt, weil wir hatten das auch nicht angefragt. 2250 Euro aktuell im Handel. Ne? Also ja, es sind 128 Gigabyte, aber das war, also da hätte man letztes Jahr im Sommer, ich habe geguckt, hat das 550 Euro gekostet und da hat man natürlich
auch schon eine Stange Geld.
Ja, war, vor allem im Vergleich zu das, was man halt für 32, 64, ne, also, ja, wäre schön, aber gib doch keine 550 Euro für RAM aus. Ja, aber halt vervierfacht, ne, wie alles und dann eben auch da oben bei den Sacke teuren Kids. So, Fabian, jetzt sind wir beim Desktop-PC durch und jetzt hat jeder noch 5 Fragen. Es geht jetzt ja um Notebooks und um Software und um, ja, fängst du an oder ich?
Ja, mach du mal.
Gut, ich muss jetzt natürlich noch mal im Notebook auf die CPUs gucken. Von welchem Hersteller ist die CPU im Notebook?
Guck mal, da hat sich hier, ne, ich direkt taktisch, strategisch gedacht, die Umfrage hätte ich gerne, die will Jan bestimmt, aber auch, bam, eine gespart.
Ja, sehr schön. Der Trend hält an. Seit Anbeginn dieser Umfrage von 6% kommt, hat AMD dieses Jahr erstmals die 30%-Hürde genommen, 30,6%. Und Intel kommend von 94% liegt noch bei der 53%. Ist, denke ich, mal auch wieder nicht ganz so krass im globalen Schnitt, weil wir wissen auch, wie stark die Community bei uns auf die Mobile Ryzen Plattform die letzten Jahre geschaut hat.
Generell, also es ist, ne, also
ja. Und jetzt mal
generell
gucken,
AMD.
wie es jetzt läuft. Ich meine jetzt nur, dass AMD dieses Jahr quasi nur Naming Refreshing betreibt, während Intel Panther Lake raushaut. Ich mache mal gerade noch mal den Preisvergleich auf. Ich kann ja mal, das mache ich gleich. Während du guckst, gucke ich mal, wie die ja aktuell eigentlich verfügbar sind, weil das war ja eine ziemliche Nullnummer jetzt seit Release in der letzten Woche. Und dann kann man natürlich auch an den Marktanteilen nichts ändern, wenn man nur ankündigt, aber nichts verkaufen kann. Ja, also
Was?
Achtungserfolg ist inzwischen, ne? 30% Notebook-CPU von AMD in der Community.
Was mir total nach Paralleluniversum erscheint, sind die 1,1% für Qualcomm. Also ich kenne natürlich die Produkte, ich weiß, was sie da haben, aber mit was genau sie da über die letzten 6 Jahre von 0,2 auf 1,1% gekommen sind, also im Real Life, in Anführungszeichen. Ich kenne halt keine Person, die mit sowas auch nur einen Berührungspunkt
Na, wir hatten
hätte, geschweige denn
jetzt,
teilweise wüsste, dass es das gibt.
ja,
Also wo sind diese Geräte?
gut, wir hatten ja zum Jahresabschluss im Rahmen von einer Kampagne, also eine Anzeige von Acer, ja auch zum Lesertest ausgeschrieben, wo auch zwei sehr, sehr schöne, umfangreiche Artikel zu einem Snapdragon X Notebook von Acer bei rumgekommen sind. Und da gab es eine ganze Menge Feedback in dem Native Ad, also in der Anzeige
Okay.
dazu, in der Ausschreibung und dann aber auch in den Kommentaren danach, und schon gesehen hat, die sind schon im Einsatz und auch im Business-Umfeld. Ne? Es muss halt passen. Es passt halt immer häufiger. Aber klar, dann kamen auch wieder Nutzer, die gesagt haben, mein Unternehmen hatte sich das angesehen, aber es gibt dann halt so Spezialanwendungen, die wir hier brauchen für Vertrieb, weiß der Geier was. Ja, das hat dann halt einfach nicht funktioniert und das konnte zumindest nicht sichergestellt werden, dass das bei jedem Treiber-Update weiter funktioniert und so weiter und so fort. Ja, aber die haben noch einen weiten Weg vor sich. Ne? Und gut, wir haben ja neulich schon über den N1 gesprochen, der jetzt irgendwann mal kommt. Lass uns überraschen. Windows on ARM hat viel zu tun. Deine, war das, nee, du, das war immer noch meine. Deine erste, bitte,
Ja,
Fabian.
Apple haben wir hier auch noch mit drin, also Apple Silicon, ne, die M-Chips.
Ja.
Und die sind jetzt langsam, also sind dieses Jahr nicht mehr viel gewachsen, von 14 auf 15%. Ich glaube, das Wachstum, das wir hier halt generell hatten, ist in erster Linie natürlich, dass Intel Macs ersetzt werden durch Apple Silicon Macs. Vielleicht haben die da langsam eine Sättigung von 100% erreicht. Also wer hat noch einen Intel Mac im Betrieb? Ich glaube, das wird jetzt dann alsbald tatsächlich den Marktanteil auch bei
Ja,
Apple
und
darstellen
da
von
haben schon
Notebooks.
viele Windows-Nutzer hingewechselt, das glaube ich auch. Aber ja, ich, man hat es jetzt auch in den Quartalszahlen gesehen. Apple verdient sich ja weiter vorrangig an dem großen Risikofaktor iPhone, die goldene Nase. Also weit über 50% des Konzernumsatzes ist iPhone und dann kommt Services und Services macht so, also Abos, Streaming und so weiter, iCloud. Und das macht ja zusammen mehr Umsatz als Mac, iPad und
Weiß.
Wearables zusammen. Und diese drei gerade genannten Kategorien sind gegenüber Vorjahr alle eher ein Stücken geschrumpft. Und ich
Was
glaube,
ich total interessant finde, weil,
ja.
also aus einer ganz persönlichen Perspektive, weil ich bei iPhones einfach nur noch ein unfassbar schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis sehe, wenn man sie neu kauft, gerade die aktuellen Modelle. Wohingegen ich bei den Macs das Gefühl habe, dass Apple da die letzten
Eher
Jahre
besser
schon
geworden,
fast aggressiv reingeht, um
ne?
auf Marktanteile zu gehen.
Ja.
Also ich will nicht sagen, dass die billig, also sowieso nicht und günstig auch nicht, aber ich finde sie attraktiv bepreist, die Macs, für das,
Ja,
was sie können,
auf
für
der
das,
anderen
was sie
Seite,
bieten.
ich komme ja vom Mac, von 2007 bis 2015 habe ich ja MacBooks genutzt und habe ja, glaube ich, auch mal erzählt oder jetzt ja auch, genau, in unserem, welche Notebooks nutzen wir über den Jahreswechsel, habe ich ja geschrieben, dass ich dann irgendwann, nachdem ich wiederholt defekt hatte, oder dann die Festplatte zu klein war, man halt einfach nichts machen kann, außer sich mit irgendeiner externen Lösung, was aber dann zum Beispiel bei iPhotos einfach nicht funktioniert, wenn man die nicht konsistent, dauerhaft perfekt einbinden kann. Oder man konnte, ich weiß nicht, ob das mittlerweile geht, wahrscheinlich nicht, man konnte ein iPhoto mit einer, auf einer, im externen Laufwerk abgelegten Fotobibliothek, konnte man keine Shared Ordner erstellen. So, also Defekte waren teuer zu reparieren. Das mit dem Speicher hat mich ja dazu gebracht, davon abzusehen. Dann, aber ich hatte es halt davor, weil ich es immer das coolere, als das ja, coolere, eingängigere Betriebssystem angesehen habe, auch schon weit bevor es halt das iPhone gab. Ich fand es einfach ja, besser zu nutzen, und cleaner und natürlich auch irgendwie ein bisschen schöner designt. Und auf Windows war das halt einfach alles, Notebooks sahen mistig aus und das Betriebssystem war Müll. Ich finde jetzt, seitdem ich Windows Notebooks nutze, nicht nur, weil ich jetzt auch mal den Blick auf diese Plattform dann halt oder den Schritt gewagt habe, sondern auch, da hat sich halt auch viel getan. Also jetzt, ich nenne jetzt wieder das ZenBook, was ich nutze, aber auch andere Geräte. Es gibt halt mittlerweile auch wirklich schicke Windows-Notebooks mit tollen Displays. Das hat es früher halt wirklich nicht gegeben. Ja, also das ist zumindest so meine Erinnerung, dass wenn man ein cooles Notebook wollte mit ordentlichem Display und schlank und Alugehäuse, dann waren die MacBooks halt eine Zeit lang einfach
Ja.
das Ding und dann ist man nicht hin, weil es macOS war. Und das hat sich dann geändert mit diesem Wechsel auf ARM oder die Apple Silicon irgendwie. Dann war das halt so cool und trendy und mit der Akkulaufzeit und auch durch das iPhone, den Hype darum, hey komm, du kannst dann Apple iPhone nutzen, dann nutzt du das, dann kannst du es auch noch verbinden. Aber ich glaube, diese Welle ist halt vorbei und es gibt halt auf Windows dann doch auch wieder ordentliche Alternativen. Oder inzwischen. Das ist so meine Two Cents. So, jetzt redest du die ganze Zeit über meine erste von fünf Fragen und hast deine erste von fünf Fragen noch nicht mal rausgesucht. Bitte.
Lass mal schauen.
Ach, und ich wollte ja gucken, wie viel Pentalake-Notebooks es zu kaufen gibt, laut Geizhals aktuell. Ja. Hast du deine
Willst du
Frage
mit dem
gefunden?
Notebook? Willst du mit dem Notebook, Jan?
Ja, neulich. Habe ich das nicht sogar hier erzählt? Ja, habe ich doch, oder? Pioneers of Begonia. Weil ich mich eben
Okay.
nicht am Abend in den Keller an den Desktop setzen
Okay.
wollte.
Stimmt, ja doch,
Ja.
ich erinnere mich. Ja, das kann ich am MacBook natürlich nicht spielen. Aber tatsächlich spiele ich immer häufiger gerne auch mal was mit dem MacBook, ja.
Ja, Panther
Also.
Lake lagernd gekennzeichnet laut Geizhals null. Ja. Na gut, der Launch ist ja auch
Okay.
erst 1,5 Wochen her. Oder ist das, nee, warte mal, das ist ja schon vor 2,5, das war ja nicht letzte Woche, ne? Ich bin schon wieder, das ist die Zeit
Der
verrinnt, ne? Wir haben
Paper
schon
Launch,
fast
meinst du?
Ostern.
Ja, es ist absurd. Nee, also genau, spielst du mit dem Notebook? 31% sagen ja. Und das Interessante ist, weswegen ich mir das jetzt rausgepickt habe, das stagniert total. Also im Endeffekt, seit wir diese Umfrage haben vor 8 Jahren, es ist immer im Bereich 30 bis 34, oder sagen wir mal 28 bis 34%, mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen niedriger. Dementsprechend Nein sagen 66 bis 69%, es schwankt. Aber da tut sich nicht viel. Also es gibt irgendwie keinen Trend, dass mehr Leute mit dem Notebook spielen oder weniger. Es bleibt einfach, wie es ist.
Ja, Punkt. Schön zusammengefasst, Fabian.
Also, finde ich interessant.
Wie schnell
Also ich
ist,
mache das immer lieber.
ja, wie schnell
Also,
ist,
sorry.
nö,
Das kabelgebundene Netzwerk zu Hause willst du fragen.
ja, genau. Ich habe noch angekreuzt, Ende des Jahres 100 Mbit. Ja, ich werde in den sauren Apfel beißen und diese zwei Powerline-Adapter da rein dübeln. Nachher, wenn wir nicht mehr den Podcast aufnehmen. Ich hatte überlegt, ob ich das heute ganz früh mache, bevor wir hier aufnehmen. Und dann dachte ich mir, nee, das wäre eine selten dämliche Entscheidung, das zu tun. So, wie schnell ist denn dein Netzwerk?
Zu
Kabelgebunden.
Hause
Hast du
ein
das?
Gigabit, ja.
Okay. Ja.
Also wir haben
Weil.
netterweise Kabel zwischen den Räumen verlegt zum. Das ist, wir wohnen ja, also ich, das, diese Wohnung hat einen sogenannten HWR auf
Ja.
dem Grundriss vermerkt. Und als wir hier eingezogen sind, also als wir den Grundriss gesehen haben, HWR, was ist ein HWR? Ich kannte Abstellkammer, beziehungsweise
Ja,
bei mir aus dem
Besenkammer.
Elternhaus hieß
Ja.
das irgendwie Spindchen oder so. Nun denn, Hauswirtschaftsraum.
Ja.
Und seitdem nennen wir den Raum auch immer, nee, wir nennen ihn bloß nicht Kammer, Abstellkammer, was auch immer, sondern wir nennen das jetzt immer bewusst ein bisschen komisch Hauswirtschaftsraum.
Ja, sehr
Und in
schön.
diesem Hauswirtschaftsraum ist unser Router und netterweise, das ist sehr, sehr schön, gehen von da in jeden unserer Zimmerchen geht ein Gigabit-Kabel und die werden auch genutzt.
Meine nächste Frage ist so eine Aufregerfrage. Aber da gab es nämlich auch die Tage wieder schon die Diskussion, ich weiß gar nicht mehr wo in der Community. Wie ist deine Maus mit dem PC-Notebook verbunden, Fabian? Ich habe angeklickt per Funk.
Also ich habe ja also am PC per Funk, seit ich Mäuse teste im Endeffekt. Also seit ich die erste Maus für CB getestet habe, was da war, ich glaube, die G Pro Wireless, ne? Und eine Mamba war das, 2018. So, seitdem Funkmaus. Ich sehe auch keinen Grund, warum man keine Funkmaus verwenden sollte. Aber es gibt genauso Leute, die sagen, dass sie keinen Grund sehen, warum man eine Funkmaus verwenden sollte. Also okay. Am Notebook, ja gut, keine Maus.
50,3%. Erstmals
Die
hat die
Hälfte, über die Hälfte.
Funkmaus die absolute Mehrheit. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Thread das war. Da ging es wieder so um die Frage, wie man denn überhaupt per Funk mit einer Funkmaus spielen kann. Deine nächste, zweite. Ich sehe schon, jeder
Einmal,
fünf, ja, das ist hier ein
ich
endloses
springe einmal
Fass.
kurz nach oben. Besitzt du einen NAS, also jedwede Art Speicher im Netzwerk? Das ist eine Rubrik, die jetzt ordentlich gestiegen ist. Wir hatten mal gut 50%, wir sind jetzt inzwischen bei 64%.
Und ich habe immer noch Nein
Und
angeklickt.
ich auch, ja. Also ich sehe einfach nicht genug Use Case für
Ja,
uns
ich
beide
überlege
hier.
ja auch der US-Cloud dadurch dann endlich mal den Rücken zu
Ja,
kehren.
ja.
Ne? Also ich habe mich damit noch nie so beschäftigt. Früher dachte ich halt immer, nee, so, ich habe den nicht den Bedarf an Platz und dann ist ja wieder ein Gerät, was läuft. Aber ja, ich habe mich die letzten Monate doch dann immer mal wieder dabei erwischt, dass ich überlegt habe, das dann doch mal zu tun. Ja. Haben viele anscheinend nicht nur drüber nachgedacht, sondern getan im letzten Jahr. Denn
Also es ist
wir.
ja auch ein aufstrebender Markt. Es gibt immer mehr Fertiglösungen, die populärer vermarktet
Ja.
werden, vielleicht auch günstiger. Ich sehe den Use Case auch, also im Generellen, absolut. Irgendwann wird das auch bei uns Einzug halten. Bisher für unsere Lebensrealität aber nicht nötig. Aber weswegen ich mir die Frage ausgesucht habe, weil ich dazu nach 2 Jahren mal wieder eine Sonntagsfrage hatte. Und da haben wir ja noch ein paar mehr Erkenntnisse zum Thema NAS. Zum Beispiel bei uns in der Community, die meisten kaufen sich tatsächlich ein Fertig-NAS. Es sind nur so ein Drittel, die das komplett selber
Ja.
zusammenbauen.
Ich suche sie gerade noch mal, dann habe ich
Was
es auch
wieder
vor
für
mir.
die
Ja.
Lösungen spricht, also genau dafür spricht, ne? Es wird einfach zugänglicher. Und wenn wir uns anschauen, welche Hersteller sind das? QNAP, Synology und Ucrean sind führend. Ucrean ist natürlich jetzt neu dazugekommen mit 13%. Synology war mal bei 69%. Sie sind jetzt runter auf 60. Da gab es ja auch ein Thema mit den Festplatten.
Ja.
Und das sind auch im weitesten dann wirklich die drei Hersteller, die sich den Markt fast unter sich aufteilen, wenn es auf diese
Ja,
Fertigsysteme
WD
geht.
mit 3%, die hatten ja noch dieses MyBook und so, was ja auch immer relativ leicht zugängliche Lösungen sein sollten, die aber in der Regel, also ich kenne da nur die ersten Generationen, die konnten dafür halt relativ wenig und so leicht zugänglich fand ich das auch immer gar nicht. Ja, aber
Und was
also
ich dann.
krass, ich noch mal kurz auf die Zahlen hier auch in der ursprünglichen Frage in der Sonntag, in der großen Jahresumfrage. Wir waren halt bei dauerhaft 50% die letzten Jahre. Ne? Also dieser Sprung jetzt auf deutlich über 60, das ist jetzt letztes Jahr, hat sich da einiges getan in der Community.
Und deswegen bin ich jetzt auf diese Sonntagsfrage gekommen, denn da haben wir ja gefragt, warum wird das genutzt, für was? Und interessanterweise haben quasi alle Balken, es war eine Multiple Choice, die ich da zur Antwortmöglichkeit gegeben habe, haben Wachstum erfahren, also in der Breite. Aber die wichtigsten Sachen sind Backups, Datensicherung und Datenwiederherstellung. Medienserver für Film und Musik sagen 72%, für eigene Fotos und Videos 67%, Dateifreigabe zwischen Heimrechnern sagen 69%, persönlicher Cloud-Speicher im Self-Hosting 45%.
Es ist aber noch nicht der Hauptbeweggrund. Das wäre ja
Nee,
meine
nee, nee.
Überlegung hier ganz konkret gewesen.
Ich glaube, das wird häufig kombiniert, so ein NAS-System mit dem Piratenhut. Und wenn wir uns anschauen, wie viel Speicherplatz stellt dein NAS bereit, das finde ich auch eine sehr interessante Umfrage. Wir haben hier 8%, die sind bei 2 Terabyte oder weniger, ne? Ist
Ja,
solide.
süß.
Wir haben aber auch 6%, die sind über 60 Terabyte, über 7%, die sind über 60 Terabyte unterwegs.
Es sind
Und
gerundet sogar 8%, mein lieber Herr. Ja.
stimmt, du hast ja recht. Also genauso viele im Endeffekt. Ne? Über 100 Terabyte sind es auch über 3% noch. Und dazwischen alles Mögliche aufgedröselt. Also es gibt da wirklich überhaupt keinen, es gibt da auch keinen Peak oder so, wo man sagen könnte, die meisten sind hier unterwegs. Nee, es ist eine sehr wilde Verteilung.
Kommen wir zu meiner dritten Frage. wenn ich richtig gezählt habe. Besitzt du ein Handheld? Das ist ja auch noch so ein Riesenthema der vergangenen Jahre. Natürlich angestoßen durch das Steam Deck, aber jetzt zuletzt auch durch die Windows-Varianten. Und wir packen hier aber auch immer noch die Nintendo Switch rein. Und ja, 58% sagen nein, aber damit sagen auch 42% ja. Und konkret haben, das ist ja auch Multiple Choice, 30% eine Nintendo Switch, egal in welcher Variante. 11% ein Steam Deck, egal in welcher Variante. Immerhin 10% Nintendo DS, egal in welcher Variante. Und ja, eine PlayStation Vita haben noch 3%, die ist auf dem absteigenden Ast. Und zusammen haben 2% ein RG Ally, irgendwas von ein Neo oder ein MSI Claw. Und ich glaube, da müssen wir nächstes Jahr entweder noch granularer werden oder die Fragen besser stellen, weil 7,8% haben auch noch einen anderen. Aber 42% ein Handheld? Klar, jetzt kann man sagen, okay, das meiste Switch, geh weg. Aber nee, es ist eben nicht nur Switch. Es sind dann doch auch noch andere Plattformen und Steam Deck 11%, der 7000 in dem Fall noch teilnehmen. Also ihr seht, wir sind jetzt ziemlich weit unten im Fragebogen. Ja, wir haben gut 8-9% der Teilnehmer von ganz oben haben wir verloren. Aber ich glaube, das ist hier gut zu verkraften und echt eine tolle Leistung, wie ihr euch dadurch geackert habt.
Es ist, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist es im Februar wieder soweit, dass die Handheld-Sonntagsfrage dran ist. Ja. Da könnte man, da wird man dann entsprechend auch schon aufschlüsseln können, wie sich zum Beispiel die Switch auf Switch 1, Switch 2, Switch oder vielleicht noch verteilt. Mhm. Und was ich da zum Beispiel auch interessant finde, wir haben eine Switch im Haushalt.
Im HWR?
Ich habe die aber, bitte? Im HWR. Nee, die ist nicht im HWR. könnte man fast tun, ja. wenn das HDMI-Kabel lang genug wäre. Denn ich habe, glaube ich, diese Switch noch niemals im Handheld-Modus verwendet.
Ah ja.
Ja.
Gut.
Also man kann auch eine Handheld-Konsole verwenden, aber sie als stationäre Konsole verwenden. Mhm.
So, aber was wolltest du gerade erzählen? Nee, nur, dass ihr die Switch habt.
Ja, aber ich wollte erzählen, dass ein Handheld nicht,
also nicht unbedingt
muss, dass man damit auch Handheld spielt.
Jetzt kommt deine dritte Frage, Fabian.
Leuchtest du deinen PC-Arbeitsplatz mit RGB-LED-Lampen aus? Interessanterweise machen das nur 22% und ich verstehe die restlichen 78% nicht.
Ja, du hast ja wirklich so einen sehr, sehr schön eingerichteten Arbeitsplatz. ich habe hier auch keine RGB-LED-Lampen am Arbeitsplatz. Es sieht hier einfach, also hier an dem im Homeoffice, im Büro sowieso nicht. Hier im Homeoffice ist es ja auch so meine SSD-Test-Rumpelecke. Nee, ich würde das einfach nicht schön hinkriegen. Aber bei dir, also man sieht das ja manchmal so bei den Maustest-Fotos so ein bisschen durchschimmern. Und du hattest, glaube ich, auch wieder ein Bild in, worauf zockst du, Jahresrückblick?
Ach so, Artikel? Ja, genau. Gut, ich dachte, du meinst jetzt, weil wir manchmal hier mit der Webcam sitzen, aber
ja, vielleicht wird man in Zukunft das ja auch immer häufiger mal sehen.
RGB meint hier nicht, dass ich ein Regenbogen, dass man,
nein,
ich
das vermute ist schon
die
klar.
Meisten, die das, ne, dass die Regenbogen in Dauerschleife läuft. Aber ich bin jemand, also ich nutze zum Beispiel auch diese Nachtmodi an Bildschirmen oder was die Betriebssysteme halt hergeben, immer sehr gerne. Ich bin wirklich jemand, der das überhaupt nicht leiden kann, wenn abends helles, weißes Licht da ist.
Ja, ja. Ich bin ja auch so einer, es muss mal warmes Licht sein. Ich habe auch viel für die Beleuchtung als solches im Haus getan.
Ja.
Und da rede ich jetzt auch nicht von RGB, aber man kann ja solche und solche Glühlampen kaufen. Ja.
Und ich möchte es nicht mehr missen, dass ich, wenn ich im Raum bin, ich habe meinen Knopf, ich drücke da drauf, das Licht geht an. Und je nachdem, wie die Tageszeit ist und wie die Sonne steht, ändern sich diese Lampen in ihrer Helligkeit und in ihrer Wärme des Lichtes.
Und weißt du was, deinem Nachbarn mit dem Bohrhammer ist das aber alles leidlich egal. Der bohrt, wenn er Lust hat. Und
Fabian, also ich finde das extrem angenehm und ich verstehe nicht, warum das nicht alle so machen.
Ja, weil es, man muss es schon auch, damit es schön ist, muss man es auch schön machen, ja, wie ich das gerade meinte. Also wenn ich gucke hier über den Tisch, hier ist ein Stapel HDDs zu Testzwecken auf der anderen, also nee, ihr kriegt kein Foto von dem, was ich hier gerade sehe. Aber es ist hier funktional zu Hause.
Unter NDA bestimmt, ne? Du darfst ja nicht.
Unter NDA gegen 10 Jahre Pro-Mitgliedschaft könnte ich mir vorstellen, unter vier Augen ein Foto zu teilen. Jetzt mache ich meine vierte und fünfte Frage, räume ich jetzt in einem Abwasch ab, Fabian. Okay. nutzt du Upscaling in Spielen? Denn das ist jetzt ja auch bei uns aktuell, und ich wollte auch unbedingt noch darauf hinweisen, Wolfgang macht ja im Januar gefühlt nichts anderes, außer sich Upscaling von DLSS 4.5 bis, haltet euch fest, nächste Woche, oder vielleicht schon Freitag diese Woche, muss ich mal gucken, FSR 3.1 und XESS 2 anzugucken. Und aktuell und noch geplant derzeit bis nächste Woche Dienstag läuft ja der große Blindtest, wo ihr vergleichen könnt, natives UHD mit TAA versus DLSS 4.5 Quality versus FSR Upscaling aka FSR 4 Quality. Guckt euch das gerne mal an. Ja, ihr braucht einen potenten Rechner, um diese fast verlustfrei komprimierten jeweils drei parallelen UHD 60 Streams abspielen zu können. Aber dann könnt ihr pausieren, ihr könnt den Ausschnitt ändern, in diesen Side-by-Side vergleichen, ihr könnt reinzoomen. Macht da mal mit. Die Kommentare lassen jetzt schon darauf hindeuten, dass es ein spannendes Ergebnis sein wird. So, zurück zur Frage. Nutzt du Upscaling in Spielen? Nein, ich spiele immer mit nativer Auflösung, sagen Ende letztes, Anfang dieses Jahres nur noch 25%. Das sind nochmal 3% weniger und wir kommen von 60% vor 4 Jahren, 5 Jahren. Also da hat sich wirklich jede Menge getan. Es sagen mittlerweile oder immer noch knapp 40%. Ja, aber nur, wenn es nicht anders zufriedenstellend läuft. Also dieses, ja, na gut, wenn es nicht nativ geht, dann mache ich es halt. Aber 35% sagen inzwischen, ja, ich greife gern darauf zurück. Und das ist ja etwas, was sich möglicherweise in der Community jetzt schon wieder geändert hat, weil die letzten Berichte von Wolfgang ja gezeigt haben, und du hast es ja vorhin mir auch schon wieder hier um die Ohren gehauen, es ist keine Option. Es ist, soll ich eigentlich die Pflicht sagen oder das eigentlich streichen?
Also ich wollte jetzt gerade auch das Ganze, ich habe jetzt überlegt, okay, wie können wir diese Umfrage aufziehen? Und ich dachte, das ist ja eigentlich exemplarisches Beispiel, wie schwer es ist, selbst in einer, ich sag's jetzt wieder, enthusiastischen Community, neue Techniken den Leuten so zu erklären, dass sie sie auch verstehen. Denn würden sie sie verstehen, würden sie es ja zwangsläufig nutzen, weil es ja objektiv das the way to go ist. Aber man muss das damit einfangen, dass wir hier theoretisch nochmal drüberlegen müssen, wie viele Leute haben denn eine ältere Radio-
und Grafikkarte. Ich wollte es gerade sagen, ich mache die nämlich aktuell direkt nochmal auf und werde sie anpassen, weil das fehlt hier. Ich kann nicht abstimmen, es geht nicht bei mir. Ja. Oder es sehe halt scheiße aus.
Genau. Also ich meine jetzt nicht, dass es nicht geht. Klar, es gibt auch die Grafikkarten, wobei FSR 1 läuft doch auf allem. Aber ich kann gut verstehen, wenn jemand halt eben eine RX 6000, RX 7000 hat, dass er sagt, nein, das möchte ich nicht. Ja, ja. Also beziehungsweise, das heißt gut verstehen, wenn man in Full HD oder in WQHD spielt.
Und
also
nur altes Upscaling von AMD hat, und dann sollte man
dann das nur nicht altes tun. AMD Upscaling, genau. Dann verstehe ich, warum jemand sagt, nein, mache ich nicht oder will ich nicht. Mhm. Aber wer auf DLSS 3, 4, 4, 5 oder FSR 4 zugreifen kann und das nicht nutzt, das gibt keinen objektiven Grund mehr.
Weil unserer Ansicht nach, Wolfgangs Ansicht nach und dem immer größeren Teil der Community nach, jetzt auf basierend auf den neuesten Tests und möglicherweise auch auf Basis des Ergebnisses im Blindtest, in aktuellen Spielen mit den aktuellen Modellen, die es da gibt, also DLSS 4 Plus, DLSS 3 in Klammern, FSR Upscaling, wenn es denn stimmt, FSR 4 auf RX 9000 ist und XESS 2, ja, doch auch. Das wird das Resultat aus Wolfgangs direkten Vergleich mit FSR 3.1 sein. Das ist halt deutlich besser als das, was AMD da abliefert auf der alten Plattform. Es ist
also letztendlich besser als
immer
FSR 3,
die bessere Alternative. Ja. So, anders sieht es ja bei, und meiner letzten Frage, nutzt du DLSS Multiframe Generation oder FSR Frame Generation? Da sehen wir das ja durchaus anders. Es hat halt in der Regel weiterhin, oder es hat immer einen negativen Einfluss auf den Input-Lag und es ist keine Technologie, die dafür sorgt, dass ich aus einer extrem niedrigen Bildwiederholfrequenz eine sehr hohe mache. Insofern muss man da schon wissen, was man tut, aber wenn ich einen Input-Lag habe, eine hohe Bildwiederholfrequenz, auf deren Basis ich das dann einschalten kann, dann ist das Ergebnis, das optische ja mittlerweile auch wirklich extrem gut. Und deswegen sagen jetzt auch dieses Jahr knapp 19%, ja, ich greife gern darauf zurück. 40% sagen, ja, aber nur, wenn es nicht anders zufriedenstellend läuft. Also wenn man sagt, okay, nee, das muss ich nicht anmachen, ich spiele ohne Fake-Frames, aber gut. Ich meine, zufriedenstellend ist immer die Frage, ne? Es wird dadurch ja nicht gefühlt flüssiger, es sieht nur besser flüssiger aus, oder ich schaffe es halt, extrem schnelle Monitore synchron zu betreiben. Und das ist ja, also für Wolfgang zum Beispiel, der nutzt das halt privat auch immer häufiger, um genau das halt zu erreichen, ne? Dass ich ja nicht bei 80 FPS rumhänge und ich habe aber 144 Hertz Monitor, dass ich dann sage, ja, okay, der Input-Lag wird immer noch super sein. Optisch habe ich keine Einbußen, und es fühlt sich halt einfach viel flüssiger an. Also es sieht flüssiger aus, es fühlt sich nicht flüssiger an, aber es sieht flüssiger aus. So, und nur noch 42% sagen, nein, ich spiele immer ohne. Klar, auch hier ich mache sie mir mal parallel auf, um da noch eine Möglichkeit zu bieten, dass ich sagen kann, habe ich, geht nicht. Also in dem Fall ist es ja eigentlich eher, das geht nicht. Weil ich glaube, auch AMD jetzt mittlerweile halb. Ja, nee, bei AMD läuft es ja immer noch nicht rund, ne? Da gibt es ja das hatte doch, ganz witzig, Wolfgang hat sich doch immer gefragt, warum, wenn das sah doch immer so ordentlich aus, die durchschnittlichen Frametimes und die Bilder auch. Und jetzt hatte er doch nochmal, wann hat er denn den Test nochmal gemacht, wo er gesehen hat, dass FSR teilweise ja den Fake-Frame immer direkt hinter den ersten Frame packt und dann ist Pause bis zum nächsten Frame.
Ja,
Also, und deswegen ruckelt es halt, obwohl die Frames da sind und die Frametimes eigentlich auch.
also genau die gleiche Geschichte, die wir
Oh.
früher mit SLI oder Crossfire
Genau, die
hatten.
Bilder waren da, aber sie waren halt ungleichmäßig verteilt und deswegen hat es gezuckt, geruckelt und so weiter und so fort. Ja. Ja, du wolltest aber noch was dazu sagen? Also es sagen weniger, deutlich weniger als 50%, nein, nutze ich generell nicht. Da bewegt sich was.
Ja, interessanterweise auch. Ja. Also ich bin jetzt hier, ich folge hier tatsächlich nicht der optimalen, technischen, optimalen Art und Weise, glaube ich, weil ich das, gut, ich spiele einfach aktuell nicht wirklich Spiele, die das
Also
supporten so.
nutzt es
Aber
nicht.
wenn es geboten ist, dann nutze ich es in der Regel halt trotzdem nicht, weil ich meistens sage, die Spiele, die es haben, die ich spiele, also was war denn das letzte Spiel, das hat das, war das Indiana Jones, hatte das das? Weiß ich gar nicht mehr.
Also, da das so
Also
ein riesen
man sieht schon,
Nvidia-Titel war, gehe ich mal davon aus.
ich bin wieder nicht aktuell. Aber ich glaube, da hat es nicht in den V-Raum der 4080 gepasst und deswegen ging es nicht. Aber ja, ist halt Grafik, V-RAM-Krüppel, ne? Nvidia. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich da erreicht habe, waren irgendwie 60, 70 FPS. Und ich wollte gar nicht, also ich brauchte gar nicht mehr.
Ich muss übrigens gerade mal anmerken, mein Magen knurrt gerade dermaßen, falls sich hier jemand überlegt, sollte es noch auf der Aufnahme sein, was ich hier mache? Nein, es ist nur mein Magen. Ich weiß mich schon zu.
Der denkt bestimmt, das ist mein Nachbar mit dem Bohrhammer.
Ja, genau.
Der hat auch gerade eben, also die Mitte, ich habe parallel nachgeschaut, Mittagsruhe ist hier in Baden-Württemberg eigentlich 13 bis 15 Uhr,
Ja, hätte ich erwartet.
aber das interessiert ihn nicht.
Ja. So, dann lass uns mal deine letzten beiden Fragen noch
Genau, was mich
abräumen.
noch interessiert, ich mache jetzt zwei, damit es relativ schnell geht. Wie hast du dein Smartphone erworben und wie häufig wechselst du dein Smartphone? Zum einen schön finde ich, dass das Smartphone wechseln, dass die großen Gewinnerbalken hier diejenigen sind, die sagen, mindestens alle 5 Jahre sind wir bei 20% und seltener sind wir bei 20%. Ne? Das heißt, wir haben also nur noch 60% der Community, die ihr Smartphone nur 4 Jahre oder weniger hält. Ich bin ja jetzt in der privilegierten Situation, dass ich seltener ankreuzen durfte mit meinem iPhone 12 Pro. Ich habe erfolgreich der Versuchung widerstanden, mir ein neues zu kaufen.
Ja.
Und wenn sich Leute dann ein neues Smartphone kaufen, das ist das, was mich dann wundert. Neuware ist bei 75% immer noch. Und Secondhand, gebraucht, B-Ware, Aussteller, ohne Vertrag, was auch immer, nur bei 10 und ist sogar noch mal ein Stück weit gefallen. Das verstehe ich nicht.
Ja, ich habe hier auch im familiären Umfeld zuletzt wiederholt Gebrauchtware gekauft und da ist mir aber aufgefallen, oder ich hatte das Gefühl, dass sich da gerade was das Versprechen des eingesetzten Akkus anbelangt, einiges zum Negativen entwickelt hat zuletzt. Ich habe es dann trotzdem
Okay.
gemacht. Auch gerne nochmal Hausaufgabe. Also, was heißt Hausaufgabe? Schreibt doch mal, ob ihr dieselben Beobachtungen gemacht habt. Ich kaufe nämlich seit einigen Jahren immer mal wieder gebrauchte Smartphones für den kleineren, aber auch den größeren Familienumkreis, weil ich das eigentlich eine tolle Sache finde. Und da konnte man früher, wenn man in die höchsten Mint-Level, also Zustand, nee, Mint heißt es, glaube ich, nur bei Schallplatten die höchste Stufe, ne? Also wenn man die besten Zustände gewählt hat, hat man auch immer eine ziemlich krasse Garantie auf den Stand des Akkus bekommen.
Also bei diesen ganzen Refurbished-Portalen.
Genau, und inzwischen haben die das, glaube ich, alle runtergeschraubt, dass sie nur noch ab 80% einem garantieren, auch in den höchsten oder den höheren Stufen. Auch in den höchsten Leveln, glaube ich. Und ich meine, 80%, das hat so ein viel genutztes iPhone nach 2 Jahren. Und das finde ich halt schon eine ziemlich breite Spanne. Zumal ich dann auch irgendwann mal wirklich schon ein älteres Gerät mit einem Neuakku gekauft hat. Und gut, dann war dann halt irgendein sonst was günstiger Akku drin, der extrem schnell abgebaut hat, natürlich wochenlang iOS erstmal genervt hat, dass es den Status überhaupt nicht auslesen kann, weil ich Schwein ja kein Originalersatzteil erworben habe. Und dann war das Gerät aber auch irgendwann ziemlich schnell obsolet, weil es halt wirklich da, es war ein iPhone 8, was ich vor ein paar Jahren hier mal für ein kleineres Familienmitglied gekauft habe. Das war dann auch wirklich relativ schnell dann doch auch von iOS platt gemacht und dann lag es hier rum und hatte dann einen aufgeblähten Akku ein halbes Jahr später. Also wirklich den größten Müll, weil ja der neue Akku halt kein Originalakku ist. Und insofern, ich bin eigentlich totaler Fan davon, war dann aber zuletzt dann doch enttäuscht, dass sich das, glaube ich, in Bezug auf die Akkus alles ein bisschen in die falsche Richtung, was heißt in die falsche Richtung? Man konnte da früher mit größerer Sicherheit einen sehr gut erhaltenen Original-Akku kaufen, was heutzutage in meinen Augen auf den 3-4 Anbietern, die ich mir da so angeguckt habe, nicht mehr der Fall ist, so einfach.
Okay. Ja, ja, nee, das ist
da kannst du nichts gegen sagen, oder?
Nee. Das Problem sehe ich auch. Ja. Also ich hatte bisher die Erfahrung gemacht, wenn ich das mal gemacht hatte, auch nicht für mich persönlich, denn wie gesagt, mein Handy ist jetzt 6 bald. Aber wenn ich das in letzter Zeit gemacht habe, auch für Familie, für Freunde rausgesucht habe, da gab es immer noch die Option, Akku neu auszuwählen, was dann halt eventuell ein bisschen teurer war, aber das macht man dann ja auch.
Ja gut, aber das ist dann teilweise eben auch kein Originalersatzteil.
Und, ne? Und genau, das Risiko habe ich jetzt gerade gesehen. Ich glaube, bisher hat sich da aber niemand beschwert. Oh Gott, muss ich mal nachfragen. aber das, da können wir ja hoffen, ist da nicht wieder, jetzt nichts Falsches sagen, ist da nicht wieder was in Arbeit von der EU-Kommission?
Weiß ich nicht. Bin ich abgehangen? Genauso wie ich mich jetzt gerade auch ganz schön abgehangen vorkomme, weil wir jetzt dann doch am Ende, obwohl wir gefühlt nur 10% der Fragen bearbeitet haben, aber dafür wollten wir ja auch auf jede einzelne dann mal im Detail ein bisschen weiter eingehen, eine Stunde 30 plus über die große Jahresumfrage gesprochen haben. Mir hat es dank Steffens CMS-Anpassung vor ein paar Jahren sehr viel Spaß gemacht, diese Umfrage zu erstellen, zu sehen, wie sie von euch angenommen, genutzt, dann über den Jahreswechsel mal weniger genutzt wird und wie sie trotz Beschwerde, dass wir da häufiger oder zu häufig darauf hinweisen, dass es diese Umfrage noch bis Ende Januar gab, dann doch immer wieder von neuen Nutzern, Lesern, Zuhörern genutzt wurde, daran noch teilzunehmen. Ich werde jetzt mein Versprechen einlösen und mich, wenn ich hier auf Stopp gedrückt habe, daran machen, aus allen Teilnehmern, die an allen Umfragen mindestens mit Enthaltung teilgenommen haben, die 5 Gewinner der Dark Mode Tassen auszulosen. Die gab es ja auch im Weihnachtsrätsel zu gewinnen, nämlich 11 an der Zahl. Wir hatten ja hier einige Krankheitsfälle Anfang des Jahres in der Redaktion. Die haben auch wirklich dazu geführt, dass die Arbeitslast auf den zum Glück gesund gebliebenen noch mal extremer gewesen ist, als man das manchmal ohnehin schon hat im Januar. Deswegen sind von diesen Tassen erst 5 versendet. Aktuell sind dann noch mal Tassenversandkartons auf dem Weg zu mir. Dann gehen auch die 6 verbliebenen für das Weihnachtsrätsel raus und die 5, die ich jetzt gleich ziehen werde, für das große Jahresumfrage-Gewinnspiel. Fabian, wir sprechen uns, denke ich mal, nächste Woche wieder.
Ja.
Hab ein schönes Wochenende bei euch im warmen Süden, Südwesten.
Ja, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, es ist so nebelig gerade. Ich könnte gar nicht sehen, ob was
gefroren ist. Ich drücke mir selber die Daumen, dass ich dieses Wochenende nochmal irgendwo auf den See kann. Ob es geklappt hat, verrate ich dir und euch nächste Woche. Bis dann.
Alles klar. Ciao.
Macht's gut.
Tschüss.
Jo, ciao.